Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen Mittag müssen wir heute sagen. Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz heute mit Verzögerung. Das hat aber natürlich einen Grund. Wir wollen natürlich für euch komplett aktuell über alle Themen sprechen. Und hätten wir das gestern getan, dann hätten wir einfach den kompletten gestrigen Spieltag nicht mit dabei gehabt. Und deswegen für euch komplett frisch aus dem Ofen. Deutschland ist die erste Woche bisher, zumindest basketballtechnisch, komplett am Rocken. 2 Siege für Deutschland, für die Herren. Und dann die Damen haben gewonnen gegen Europameister Belgien. Auch ein unglaublich geiles Spiel. 3x3. Auch da haben die Mädels gegen USA gewonnen. Wir hatten eine verrückte Eröffnungsfeier, über die viel diskutiert wurde. Mal schauen, ob das heute in der Starting Five vielleicht ein Thema ist. Aber jetzt erstmal, hi Björn, was geht?
Was geht? Ja, ey, wilde Woche, Olympia, aber Olympia enttäuscht bisher noch nicht. Also ich finde, wir haben richtig geilen Sport. Was heißt noch nicht? Ich finde, Olympia enttäuscht eigentlich selten. Und das Geile ist halt, wenn du ein deutsches Team dabei hast, was wirklich Medaillenchancen hat, dass du halt wirklich den gesamten Wettbewerb mitfiebern kannst. Das finde ich so cool. Früher war so, ja okay, vielleicht kommen wir aus unserer Gruppe raus. Ja, hoffentlich haben wir Außenseiterchancen im Viertelfinale. Und heutzutage ist halt wirklich so, ey, wenn die Konstellationen richtig kommen, dann könnte es ins Finale gehen oder ins Halbfinale. Welche Teams können uns wirklich schlagen? Eigentlich gar nicht so viele. Die Top-Favoriten wie zum Beispiel Serbien sah gegen USA noch gar nicht wirklich stark aus. Was ist da möglicherweise dann drin für uns? Also das ist halt das Geile, wenn du Basketball verfolgst und du bist Weltmeister aktuell, dann hast du wirklich Chancen auf dieses Turnier. Und das ist halt sehr cool. Plus der ganze Hype um Team USA. Die gewinnen mit 20 und es wird trotzdem drüber geredet, dass man Steve Kerr feuern muss. Das ist halt so abartig, was da für ein Leistungsdruck herrscht bei USA, und das ist fun anzugucken. Ja, und Max hat es schon gesagt, also wir nehmen heute tagesaktuell auf am Mittwoch, weil wir gesagt haben, wir nehmen den ganzen zweiten Spieltag noch mit, von der deutschen Gruppe vor allem. Heute gegen Nachmittag spielt einmal Südsudan gegen Serbien, müsste es sein, richtig? Oder gegen USA?
Südsudan spielt am Abend gegen USA und Puerto Rico spielt gegen Serbien. Das ist das frühe Spiel, genau.
Genau, das sind heute die Games und das läuft so ab 17 Uhr. Das könnt ihr euch dann gerne reinziehen. Und das sind Games, da braucht ihr wahrscheinlich nicht unsere Einschätzung, aber so die anderen Spiele wollten wir auf jeden Fall heute noch mitnehmen im Pod.
Genau, richtig. Vor allen Dingen Gruppe A, da halt schon zu wissen, wie sieht's ungefähr aus. Also Kanada ist jetzt eigentlich so gut, ist so gut wie durch. Deutschland ist durch. Was heißt so gut wie durch? Kanada ist durch und Deutschland, die beiden sind durch, die haben jetzt 2 Siege. Also wir können schon mal sicher sagen, wir stehen im Viertelfinale. Am Freitagabend geht es dann gegen Frankreich, ein Spiel, auf das ich mich trotz allem freue. Wir sprechen heute vielleicht auch ganz kurz, Frankreich gegen Japan war auf jeden Fall eine sehr, sehr wilde Partie. Also die Japaner, muss ich echt sagen, in den letzten Wochen haben irgendwie so einen kleinen Platz in meinem Herzen gefunden. Also macht irgendwie einfach Bock. Genau, ansonsten natürlich heute Priorität erstmal auf das Spiel der Deutschen, denn Brasilien war alles andere als, Laufkundschaft. Also es gibt so viel, worüber wir reden wollen. Aber wir haben auch, Björn, du hast, glaube ich, eine Starting Five sogar mitgebracht, oder?
Yes, sir. Ich habe eine Starting Five dabei. Und würde sagen, wir können auch da eigentlich direkt reingehen. Du hast die Eröffnungsfeier erwähnt. Ich hatte jetzt ehrlich gesagt gar keine Frage dazu vorbereitet, aber weil es doch viel diskutiert wurde, ich würde einfach gerne so ein bisschen ein harmonisches Ende dazu jetzt mal finden, weil ich fand ehrlich gesagt, ich habe die Zeremonie von Anfang bis Ende geguckt. Ich fand, es waren wirklich viele coole Elemente drin und einige Elemente, wo ich einfach prinzipiell gesagt habe, ey, das hat einfach so wenig mit Sport zu tun, warum ist es überhaupt da drin? So unabhängig davon, was gezeigt wurde, warum haben wir überhaupt so Sachen, die so gar nichts mit Sport zu tun haben, da drin? Deswegen jetzt einfach mal von der anderen Perspektive quasi gesprochen, was waren deine Favorite oder dein eines Favorite Element bei dieser Eröffnungsfeier?
Also witzigerweise muss ich eigentlich sagen, dass ich, als ich das gehört habe mit dem Booten, dass ich das eigentlich von der Idee her mega geil fand. Klar, natürlich hältst du normalerweise irgendwie an Traditionen fest, der Einlauf ins Stadion, die Kamera ist natürlich dann auch viel, viel länger drauf und irgendwie ist es ja schon ein besonderer Moment, wo ich mir eigentlich dachte, mit Botner und so weiter, je nachdem, wie das umgesetzt ist, könnte das eigentlich ganz cool sein. Und wahrscheinlich war das bloß für uns irgendwie doof, weil das Bild war irgendwie unscharf. Du hast zum Beispiel Dennis auch nur 2-3 Sekunden gesehen. Giannis, also Giannis und LeBron.
Giannis stand mal ganz falsch,
Genau, richtig. Also es war dann irgendwie von der Umsetzung her einfach so ein bisschen blöd. Und das war eigentlich das, worauf ich mich am meisten konzentriert und auch gefreut habe, weil es war halt einfach schon krass, mit Giannis, LeBron James und Dennis Schröder hast du halt einfach 3 Herren aus dem Basketball, die da die Fahne tragen dürfen für ihr Land. Und deswegen fand ich eigentlich die Idee an sich mega, mega cool. Ich fand die Umsetzung nicht so gelungen. Das Wetter hat dann natürlich auch letztendlich nicht mitgespielt. Es hat auch noch angefangen zu regnen. Aber auf den Booten anscheinend waren ja irgendwie alle cool drauf. Vielleicht war das auch für uns als Zuschauer einfach so voll die Scheiß-Experience. Ich fand es irgendwie als Zuschauer einfach nicht so geil. Ich hätte irgendwie schönere Bilder mir gewünscht. Und deswegen erstmal zu diesem Fahnenträger-Ding. Coole Idee, Umsetzung, nicht so geil.
Okay, dann lass uns doch kurz drüber reden. Ja, ich war sehr enttäuscht, sage ich dir ehrlich, von Anfang an, weil für mich dieser Einlauf ins Stadion, das macht dich zum Olympionik. Ja. Also du bist kein Olympionik, wenn du auf einem Boot die Seine entlang fährst, sorry. Mhm. Du bist ein Olympionik, wenn du ins Stadion einläufst, wenn dort das Feuer entzündet wird. Da hast du völlig recht, das ist der große Moment. Ich finde, darauf arbeitet man auch sein Leben lang hin. Dann auf so einem Boot zu sein, du bist nicht einmal im Bild, du sagst schon, das ist ein unscharfes Bild. Das Fahnenträger-Thema war dadurch auch, ehrlich gesagt, voll die Farce. Ich will damit nichts wegnehmen von der Ehre, die es ist, der Fahnenträger zu sein, aber dass die am Ende dann vorne an diesem Boot befestigt war und die zwei Fahnenträger mehr oder weniger einfach diese Fahne halt gehalten haben, aber nicht wirklich die Träger davon waren, das fand ich ehrlich gesagt ein bisschen schwach. Und dass irgendwie keiner die so gebrieft hat, wo sie hingucken müssen. Also wie gesagt, Janis war kurz im Bild, aber halt nicht, weil er falsch geguckt hat. Ganz viel, Luxemburg hat komplett in die falsche Richtung als Land geguckt. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ja. Und Derek White hat's gemacht, wie ich dachte, sollte es eigentlich jedes Team machen. Nämlich diese nervige Fahne, wo immer dann noch drüber stand, welches Land das ist. Das hat ja immer 10 Athleten verdeckt. Ja. Weißt du? Und dann Derek White hat sich einfach vor das Ding von USA gestellt, hat dann halt das Land verdeckt mit seinem Kopf. Aber da dachte ich mir auch so, ey, ich kann das verstehen, weil warum soll ich mich hinter so eine Fahne stellen, während ich präsentiert werde als Olympionik? Ja, also wenn man es bei dem Thema überhaupt belässt mit diesen Schiffen und Booten, das fand ich ehrlich gesagt überhaupt nicht gelungen. Und ich würde mich freuen, wenn man wieder mehr in die Stadien geht. Und zuletzt, es ist halt nochmal doppelt witzig irgendwie, weil jetzt hören wir dauernd nur, die Seine ist vollgekackt und die Seine ist so dreckig, dass kein Triathlon drin stattfinden kann. Ja. Und dann sagst du, ja ey, weißt du, als der Großpapa damals bei Olympia war, da sind wir über eine versiffte Seine gefahren im Schiffen. Das ist doch kacke.
Echt krass. Ja, das stimmt tatsächlich. Ich bin mal gespannt, wie sie das letztendlich lösen. Gibt es da irgendwie eine Ausweichmöglichkeit in der Nähe? Keine Ahnung.
Das habe ich mich auch schon gefragt. Ja, also die Franzosen sind ja auch so ein bisschen in Anführungszeichen selber schuld, weil es gab ja so eine richtige Kampagne jetzt auch, dass sie die Seine mit Absicht dreckiger machen wollen, so ein bisschen als Statement und wie sagt man, Gegenwehr, Revolution gegen dieses ganze Olympia-Thema, weil in Paris halt die Stadt aus allen Nähten platzt, die Leute haben keinen Platz, es gibt keine Hotelzimmer, bla bla bla. Mhm. Aber ich denke mir auch so, ey, ihr habt da einfach eurem Stadtbild keinen Gefallen getan. Also jetzt redet jeder über Paris als diese stinkende, eklige Stadt. Ich weiß, es hat auch viel mit dem Regen zu tun, aber ich will trotzdem sagen, am Anfang, ich habe das damals mitbekommen, es gab halt eine Riesenaktion, so ey, kackt in die Seine, pisst in die Seine, damit die dreckig wird, damit da kein Olympia stattfinden kann. Und dann findet es halt jetzt auch nicht statt. Und dann zu sagen, so, oh, das ist jetzt aber blöd, ist dann auch irgendwie ein komischer Look von den Parisern.
Ja, das stimmt. Ja, viele Dinge, die nicht optimal laufen, aber das ist auch ja sicherlich immer der Fall, dass irgendwas nicht perfekt läuft. So, ich muss ehrlich sein, ich musste dann leider so nach einer Stunde, eineinhalb Stunden weg, weil ich dann verabredet war. Das heißt, ich habe dann nicht die komplette Zeremonie mitbekommen. Ich habe danach nur die Berichterstattung mitbekommen und von der wollte ich mich jetzt nicht zu krass beeinflussen lassen, weil die war schon sehr, sehr negativ. Also ich habe von vielen Seiten habe ich gehört, von der Show her, was alles gemacht wurde, war es mega geil. Aber dann gab es halt anscheinend auch ganz, ganz viele Kontroverse, wie jetzt auch das letzte Abendmahl. Ey, ich glaube, ich habe das öfters gelesen als irgendwelche, keine Sportberichte in den letzten zwei, drei Tagen. Ja. Genau, deswegen, ich weiß, Celine Dion ist da noch aufgetreten, was ja auch was Besonderes war, weil ich glaube, die ist ziemlich krank gewesen oder ist ziemlich krank, wenn ich das mitbekommen habe, auch mit ihrer Dokumentation.
Ja, da bin ich zu wenig drin, aber ihre Performance war auf jeden Fall sehr stark. Die Leute waren extrem berührt. Mhm. Das hat sogar mich gekriegt am Fernseher. Und ich habe von Anfang bis Ende die komplette Show geguckt und das war schon ein starkes Highlight.
Wie würdest du denn es sagen, so, wie fandest du alles so zusammengenommen? Fandest du es cool? Es waren ja viele unterschiedliche Elemente mit dabei. Ja. Gehst du irgendwie mit, dass ein paar Dinge drüber waren oder sagst du, nee, das hat für mich so overall einfach gepasst? Da geht's natürlich auch. Wow, ich habe so viel gelesen über alter Zeitgeist gegen neuer Zeitgeist und so die unterschiedlichen Lager sind da aufeinander getroffen. Wie hast es du wahrgenommen?
Ich muss sagen, ich fand, jetzt mal, wenn wir die Boote ausklammern, so als Präsentation, das hat für mich einfach nicht funktioniert. Ich finde, 90% waren sehr geil, sehr stark gemacht und 10% hätte man sich sparen können. Mhm. Das hängt auch damit zusammen, dass so eine 4-stündige Opening Ceremony sich halt auch einfach zieht. Also es gab einfach Momente, wo wir gesagt haben, ey, warum brauchen wir das jetzt so? Warum ist das jetzt 15 Minuten lang die Szene? Niemand will das sehen, niemand juckt es. Das habe ich mir ein paar Mal gedacht, aber insgesamt, ich fand die Aufmachung geil. Ich fand sehr stark, wie Paris als Stadt in Szene gesetzt wurde. Ich mochte diesen ganzen Assassin's Creed-Faktor von dem Fackelträger. Ich finde, das haben sie sehr gut rübergebracht. Dieses ganze Revolutionsthema der Franzosen und so weiter. Und dann, ehrlich gesagt, die Entzündung des Feuers fand ich extrem gut gelungen, wo dann nochmal wer kam da alles? Zidane kam, Nadal kam, Tony Parker und dann noch so ein paar andere Spitzensportler, der 100-Jährige, der dann nochmal die Flamme übergibt. Also das fand ich schon alles ehrlich gesagt sehr gelungen und am Ende steigt dieser Ballon auf mit dem olympischen Feuer, das hatte ich auch noch nie gesehen. Es gab wirklich, ich würde sagen 90-95% waren sehr gut, sehr gelungen. Die Boote haben nicht funktioniert. Und dann so 5-10% Show-Einlagen, finde ich, hätte man komplett streichen können und keiner hätte es in irgendeiner Weise vermisst. Und das Religiöse will ich ganz kurz sagen, ich habe das nicht mitbekommen in dem Moment. Ich habe nicht gemerkt, dass das Anspielungen ans Christentum sind, obwohl ich selber Christ bin, aber ich habe gar nicht mit so einem Blick quasi da drauf geguckt. Ich dachte nur dauernd, was ist das, was soll das, warum ist das da? Aber ich habe nicht den christlichen Aspekt gecheckt und wenn sich da Leute dann aber in ihrer Religion verletzt gefühlt haben, muss ich sagen, muss man das genauso respektieren wie bei jeder anderen Religion, weil das habe ich viel gelesen und das ist zu 100% wahr. Du kannst solche Satiren und solche Sachen, die da gemacht wurden, kannst du nicht mit anderen Religionen machen. Ja. Da hättest du nämlich ein ganz anderes Problem. Und sie haben sich dann das Christentum in Anführungszeichen ausgesucht, weil das Christentum sehr locker mit sowas eigentlich umgeht und da jetzt nicht die riesen Unglücke danach geschehen. Aber es ist schon ein bisschen fucked up, dass man hier einfach die Religion von so vielen Millionen Leuten oder Milliarden Leuten so ein bisschen verarscht hat. Oder wie auch immer parodiert hat, Persiflage, was auch immer, wie du es benennen willst. Aber das war, nachdem ich es im Nachhinein gelesen habe, dachte ich mir, ja, das ist wirklich dann nicht cool. So, was soll das?
Ja, ich habe nur am nächsten Tag habe ich dann so ein bisschen die Berichterstattung verfolgt und habe auch mitbekommen, dass die Spanier ziemlich angefressen waren, so von diesem letzten Bild des Abendmahls.
Ja, weil die sind sehr religiös, die ganzen Lateinamerikaner sind sehr, sehr christlich religiös. Vor allem die katholischen Länder werden da angepisst gewesen sein. Und ich kann es verstehen.
Ja, und dann bin ich aber auch ganz ehrlich zu euch, keine Ahnung, dann war es auch so schnell raus aus meinem Kopf, weil ich habe dann den Fernseher angemacht, es ging um 11 Uhr los und es haben direkt die Volleyballer gegen die Japaner gespielt und keine Ahnung, da irgendwie...
Alter, ich habe es gesehen, es war crazy, das Spiel hat voll Bock gemacht.
Ja, genau, und dann habe ich mir so gedacht, ja gut, ich will jetzt auch irgendwie so diese... Ich will mich jetzt auch nicht zu krass beeinflussen lassen, ich habe schon auch meine Meinung dazu, dass vielleicht das eine oder andere jetzt nicht unbedingt hätte sein müssen, aber dann wollte ich mich auch einfach auf den Sport konzentrieren und auch den Sportlern dann auch einfach diese Aufmerksamkeit schenken, die sie verdient haben. Da haben auch einige geschrieben, dass es vielleicht ein bisschen zu sehr die Inszenierung von Frankreich war. Es ging vielleicht ein bisschen zu wenig um die Sportler. Darüber kann ich aber nichts sagen, weil ich halt die ganze Show nicht gesehen habe.
Das finde ich zum Beispiel nicht so schlimm. Das war eigentlich geil. Das war ja genauso in London. In London hatten sie James Bond in den Trailern. In London haben sie die Queen sogar mitbenutzt in diesen Einspielfilmen. Und das war ein Riesending. Und das war einfach eine Repräsentation der Londoner. Nee, das fand ich ehrlich gesagt nicht schlimm. Das Einzige, worauf ich hätte verzichten können, war diese Rieseninszenierung von, wie heißt sie hier? Die Revoluzerin Antoinette. Wie heißt die denn mit Vornamen? Marie Antoinette. Da gab es so eine Szene, wo die irgendwie in 300 Fenstern gleichzeitig geköpft wurde und dann ist das Blut so auf die Seine gespritzt. Da muss ich sagen, bin ich jetzt nicht Franzose genug, dass mich das irgendwie bewegt hätte oder gekriegt hätte. Da dachte ich so, okay, das ist ein bisschen drüber. Aber sonst, ich finde es eigentlich cool, wenn das Land dann so ein bisschen zeigt, wofür es bekannt ist. Das hat mich gar nicht gestört. Nee, auch die Show am Eiffelturm, das hat alles gepasst. Das fand ich nicht schlimm.
Hast du eigentlich mitbekommen, dass für die Medaillen aus dem Eiffelturm Ding, Metall? Nee, was wurde rausgeschlagen? Stücke, oder?
Ja, genau. Stücke Metall finde ich super stark.
Das finde ich eine, wollte ich auch gerade sagen, das finde ich zum Beispiel eine richtig starke Geste. Also ich glaube einfach so, da muss man vielleicht ein bisschen tolerant sein, Meinungen von anderen akzeptieren. Das eine findet der eine vielleicht nicht so cool, der andere sagt, ich finde das mega nice an sich. Bin ich mal sehr, sehr gespannt, weil schon darüber diskutiert wurde, wie in 4 Jahren ist es ja, glaube ich, in den USA, oder? Die Olympischen Sommerspiele.
Yes, in L.A.
Genau, in L.A., wie man das dann toppen will, aber die Amis werden sich das schon nicht nehmen lassen, um dann wahrscheinlich die größte Show ever rauszuballern. Aber die Franzosen haben auf jeden Fall schon Gas gegeben. Also es gab schon auch sehr, sehr viel positive Berichte, dass es mit einer der größten und besten Eröffnungsfeiern überhaupt war. Und ich glaube, da kann man wahrscheinlich auch nicht so viel dagegen sagen. Es war schon sehr viel. Also sehr viel Liebe, Arbeit, Detailarbeit. Ich weiß leider gerade den Namen nicht. Es gab ja wirklich diesen einen Typen, der die ganze Show designt hat. Wenn du das jetzt weißt, dann wäre das
tatsächlich
krass.
Nicht. Ja, nee, haben die jetzt nicht groß. Also ich habe nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. Genau. Aber ja, da habe ich mir auch die ganze Zeit gedacht, so jemand, der sowas koordiniert und choreografiert, das sind die eigentlichen Helden, die da dahinter stecken. Das ist schon unfassbar, so viele Leute zu koordinieren. Okay, jetzt haben wir viel länger bei diesem olympischen Intro verweilt, als ich dachte. Aber ist okay, weil es war ein großes Thema. Lass es mich ein bisschen auflockern mit der nächsten Frage. Wenn du Steve Kerr wärst, wen würdest du denn benchen? Weil dieses Jason-Tatum-Thema und Halliburton auf der Bank, vor allem bei Tatum, wird ja sehr viel gemimt und gelacht. Und Steve Kerr hat im Nachhinein gesagt so, ey, ich habe mich mega schlecht gefühlt, dass ich ihn auf der Bank gelassen habe. Aber es hat einfach nicht gepasst von den Rotationen her. Wenn du jetzt Steve Kerr wärst, würdest du alle 12 spielen lassen? Glaubst du hättest auch ein paar Benchplayer, die halt nicht reinkommen? Und wäre es jemand gewesen wie Tatum oder hättest du eher in Anführungszeichen die No-Names auf die Bank gesetzt, die es eigentlich gar nicht gibt in diesem Team?
Also erstmal muss ich sagen, dass Steve Kerr unglaublich unsouverän bei diesem ganzen Thema gewirkt hat. Also wie Jason Tatum hat an diesem Abend einfach nicht reingepasst. Und es gab auch nicht, warum sollte man denn auf Krampf LeBron James oder Kevin Durant irgendwie rausnehmen, wenn in Kevin Durant die perfekte, beide, LeBron James und Kevin Durant spielen die perfekte erste Halbzeit. Und natürlich Jason Tatum ist ein riesengroßer Name, Boston Celtics Champion. Und die Tatum und Celtics Fans regen sich natürlich darüber auf. Aber ich sag euch ganz ehrlich, es wäre bei mir auch so. Halliburton und Tatum würden in der aktuellen Konstellation nicht spielen, weil die Guard Rotation, die ist einfach fest. Du hast Stephen Curry, du hast Jrue Holiday, du hast Derek White, du hast Devin Booker. Da würde ich jetzt nicht großartig was dran ändern. Deswegen Halliburton hat auch eine ganz andere Ausstrahlung, finde ich, als ein Tatum. So, der nimmt das irgendwie an, hat eine andere Energie. Und dann hast du auf dem Flügel, hast du halt mit LeBron James, es ist Kevin Durant halt wieder zurück, hast du zwei absolute Monster. Und es tut mir leid, aber Kevin Durant ist einfach, wir haben es ja gesehen, vom Scoring her besser als Jason Tatum. Du brauchst gerade diesen Boston Celtics Jason Tatum, der den Ball gut verteilt, der gute Reads macht. Das brauchst du halt in diesem olympischen Team gerade eben nicht. Und im Frontcourt kannst du ihn auch nicht aufstellen, kannst nicht sagen, ich stelle dich auf Power Forward. Wenn du einen Embiid hast, wenn du einen AD hast, wenn du einen Bam Adebayo hast. So deswegen, ich würde es wahrscheinlich genauso machen. Ich würde ihn jetzt wahrscheinlich im nächsten Spiel trotz allem auch spielen lassen. Aber in dem Spiel hätte man vielleicht sagen können, im vierten Viertel, wo alles schon durch ist, gib ihm Minuten. Okay, das war vielleicht ein bisschen, unnötig. Aber ansonsten, hätte ich ehrlich gesagt die Rotation genauso gewählt. Wie würdest du es machen? Halliburton bist du wahrscheinlich auch bei mir. Bei Tatum kenne ich deine Meinung nicht. Würdest du ihn spielen lassen oder sagst du auch, ey, ich kann halt niemand von den anderen dann irgendwie rausnehmen?
Ja, das bleibt halt die Frage, ob USA sich überhaupt so krass an feste Rotationen in dem Sinne halten muss. Also du hast jetzt die richtigen Matchups quasi gesagt. Du hast jetzt gesagt, man kann dann halt nicht LeBron oder KD raustun, was ja die Position ist von Tatum. Aber ganz ehrlich, bei so einem dominanten Team, und die haben halt selbst die Serben, die eigentlich als zweitbestes Team in dieses Turnier vielleicht gehen, neben den Kanadiern, müssen wir auch gleich drüber sprechen, dass unsere Preview von der letzten Woche vielleicht gar nicht so gut gealtert ist. Ich muss sagen, ey, wenn du da jetzt für ein paar Minuten Ant rausnimmst und stattdessen Tatum bringst, ja, dann ist es vielleicht nicht ganz Tatums Position, aber das ist doch völlig egal bei so einem Turnier. Das habe ich mir halt gedacht. Es ist nicht so, dass du keinen Platz findest, weil die Rotationsspots so belegt sind von KD und von LeBron, sondern du hättest auch einfach ein bisschen offener spielen können. Das war einfach nur mein Gedanke. Ich glaube, du verlierst nicht besonders viel, wenn du Ant rausnimmst oder Booker und dafür Tatum bringst. Ja, dann ist er eine Position zu weit ne, dann ist er mehr Shooting Guard als Small Forward oder Power Forward. Aber das ist egal, finde ich, bei so einem Team und bei so viel Talentdichte. Das war das Einzige, was ich dachte. Und ich finde es cool, dass Haliburton das so locker nimmt, weil, also Tatum war jetzt überraschend nicht im Aufgebot oder im ganzen Spiel. Bei Haliburton sehe ich im Moment ehrlich gesagt, dass der im ganzen Turnier so gut wie nicht spielen wird. Außer Steve Kerr legt es mit Absicht darauf an, weil Haliburton ist einfach keinen, den du brauchst in dem Turnier. Der bringt unglaubliches Playmaking, ja, cool. Der bringt ab und zu gutes Shooting, okay, cool. Alle anderen auf dem Feld bringen das auch und sind bessere Defender als du. Also ja. Warum sollte Steve Kerr dich einsetzen? Das ist halt echt absurd eigentlich, dass man Haliburton auf der Bank lassen kann, einen All-NBA Point Guard. Aber es ist so, du brauchst ihn einfach gar nicht in diesem Team. Und da kann man dann echt wieder ein Argument finden, vielleicht hätte man noch einen Roleplayer mehr mitnehmen sollen. Weißt du, vielleicht noch einen Drew Holiday, Derek White-Type, der dann halt weiß so, okay, ich spiele wahrscheinlich gar nicht, aber wenn ich spiele, reiße ich mir den Arsch auf in der Defense, weil so jemand brauchst du, finde ich, mehr als den 20. Playmaker und den 20. Shooter in dem Team.
Ja, sehe ich genauso. Also Derek White und Drew Holiday sind halt auch einfach so unglaublich wertvoll, weil sie eben diese Rollenspieler sind. Die sind wie ein Schweizer Taschenmesser. Du kannst die in jedes Team reinhauen und egal, wer da drumherum ist, sie funktionieren halt einfach perfekt. Aber ja, ich glaube, Steve Kerr wird Jason Tatum jetzt im nächsten Spiel, also heute Abend, direkt spielen lassen. Ich bin mal gespannt, wen er dann dafür rausnimmt. LeBron James wird es ganz bestimmt nicht sein. Kevin Durant wird es auch ganz bestimmt nicht sein nach diesem letzten Spiel. Also wird wahrscheinlich, wie du es gerade eben gesagt hast, wird wahrscheinlich ein Devin Booker dran glauben müssen oder ein Edwards, einer von den beiden, weil alles andere ergibt irgendwie keinen Sinn. Außer er würde dann sagen, okay, wir spielen mal irgendwie Small Ball und packen Kevin Durant auf die 5 und spielen dann mit Tatum auf der 3, LeBron auf der 4. Auch sicherlich ist das eine Möglichkeit, die man spielen kann. Ich würde aber sagen, Team USA sollte nicht so viel rumprobieren. Klar, die haben jetzt Serbien geschlagen und trotz allem irgendwie wirkt das Ganze immer noch nicht so zu 100% eingespielt. Aber vielleicht auch eine Chance für alle anderen Teams, da so ein bisschen Nutzen draus zu ziehen, dass sie sich da anscheinend ja, obwohl sie Serbien jetzt weggeklatscht haben, immer noch nicht einig sind.
Ja, also das wird wahrscheinlich das ganze Turnier über so sein, weil diese Mannschaft wird nie eingespielt sein. Die haben 5 Vorbereitungsspiele gemacht und die anderen sind seit 10 Jahren zusammen und kennen sich seit der Jugend und kennen sich vor allem im Zusammenspiel. Die USA kennen sich auch alle, seit sie 14, 15 sind, aber die kennen sich ja, also zum einen ist der Altersunterschied riesig, die Ant und Haliburton, die kennen LeBron als Poster in ihrem Zimmer und spielen jetzt plötzlich mit ihm zusammen, das ist auch nochmal ein Unterschied. Aber ja, die haben halt nie wirklich so zusammengespielt alle und das hast du halt bei den ganzen anderen Nazio-Teams schon viel mehr gegeben. Aber ja, am Ende des Tages, ich mache mir einfach relativ wenig Sorgen um Team USA. Jetzt, ich habe eigentlich gar keine Frage zu denen, aber ich will ganz kurz da reingehen, weil sie halt heute Abend auch gegen Südsudan spielen. Hast du die Südsudanesen im ersten Game gesehen?
Nein, das ist das einzige Spiel, was ich nicht gesehen habe. Ich glaube, das lief auch
tatsächlich. Das lief nur im Pay-TV, ja.
Genau, das lief nur im Pay-TV. Ich hätte es aber so oder so auch nicht spielen können, weil ich tatsächlich da nicht zu Hause war. Ich verstehe nur nicht, warum genau das einzige Spiel ist, was im Pay-TV lief bisher, oder?
Habe ich auch nicht verstanden, zumal ich gestern sogar dann Frankreich gegen Japan gesehen habe, ohne Kommentator.
Ja, also die übertragen ja wirklich strange.
Die übertragen ja wirklich alles bei ARD und ZDF und ich muss sagen, ich bin da auch echt froh. Also ARD, ZDF, finde ich, machen da einen super Job, dass alles in der Mediathek immer zum Anklicken ist im Livestream. Auch im Real Life noch mit genauen Zeitangaben dann, wann, wo, was passiert. Das ist schon sehr stark gemacht. Aber das eine Game, ja, das war schade und das musste dann man dann im Pay-TV gucken. Aber es hat sich so gelohnt. Also die Südsudanesen gegen Puerto Rico waren ein brutales Spiel. Die haben am Ende das echt wieder gewonnen. Die sind so eine aufsteigende Basketballnation gerade. Es macht einfach unglaublich Spaß, dazu zu gucken. Und die USA haben ja in der Vorbereitung gegen Südsudan gespielt, haben da auch nur ganz knapp gewonnen. Und jetzt im Turnier nochmal zu spielen, bin ich gespannt, weil diese Zeiten sind vorbei, dass Team USA jetzt so ein afrikanisches Team einfach mal mit 30 weghaut. Da würde ich jetzt einfach mal behaupten, kann jetzt schlecht altern, kann sein, dass Südsudan heute Nacht nichts trifft und dann sind sie natürlich verwundbar. Aber die sind unglaublich athletisch, die sind super lang, die haben überhaupt keine Angst vor USA. Die gehen da rein und sagen, ey, wir können nur gewinnen, egal wie wir spielen. Ich glaube, das wird ein hart umkämpftes Spiel, also hart umkämpft insofern, dass sich die USA auf jeden Fall schwer tun werden am Anfang.
Also ich freue mich total auf die Partie. Ich habe jetzt gerade eben mir mal den Boxscore aufgerufen, damit ich so ein bisschen zumindest einen Überblick habe. Und was ich gestern ganz, ganz viel mitbekommen habe, dass Luol Deng die letzten 4 Jahre das alles finanziert hat, damit der Südsudan als Nationalteam überhaupt so dastehen kann. Und da auch einfach mal Riesenrespekt. Wie viel Liebe musst du für dein Land aufbringen, dass du dann sagst, okay, ich investiere da aus meiner eigenen Kohle. Und ja, wirklich super schade, dass ich das Spiel nicht gesehen habe. Ich meine, Südsudan gegen Puerto Rico ist jetzt wahrscheinlich auch das Spiel, wo ich am ehesten hätte drauf verzichten können. Dafür freue ich mich aber umso mehr auf heute Abend und hoffe, dass der Südsudan die Leistung aus der Vorbereitung irgendwie ein bisschen wiederholen kann, dass es jetzt nicht ein 20-Punkte-Blowout wird und dann sagen alle, ja, in der Vorbereitung war eine Eintagsfliege. So, jetzt haben wir quasi so die Wahrheit gesehen. Aber du hast es gesagt, man, die sind alle groß, die sind alle super athletisch. Also mal schauen, was sie ausrichten können, wenn vielleicht die wenn Steve Curry jetzt auf Krampf versucht, irgendwie jeden spielen zu lassen, hat dann irgendwie die wildesten Rotationen. Ja. Vielleicht kommt dann der Südsudan und sagt, ja, okay, das ist genau unser Moment, let's go.
Ja, hoffen wir es mal. Hast du eigentlich eine Anzeige, sorry, muss ich jetzt kurz die Leute hinter den Vorhang blicken lassen, hast du eine Anzeige, wie lange wir schon aufnehmen?
26 Minuten jetzt gerade eben.
Okay, dann musst du jetzt gleich mal den Timecode schicken, weil ich habe jetzt hier was für Instagram, glaube ich, und ich habe leider keine Timecodes bei mir. Normalerweise schreibe ich das immer rein. Ja. Okay, wir gehen in die nächste Frage und diese Frage hat man viel auch schon bei Social Media gesehen. Wenn das DBB-Team in die NBA gehen würde und eine 82-Saison-Spiele-Saison spielen würde, was glaubst du, wie viele Games könnte Team Deutschland gewinnen in der NBA?
Welche Conference? Erste wichtige Frage.
Sehr stark, schon mal sehr stark. Ich gebe dir die leichtere Conference, ich sage, wir spielen im Osten.
Dann würde ich sagen, sie spielen ums Play-In.
Ja.
Und würde sagen, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zu hoch gehe, aber dass ich auch nicht zu niedrig gehe. Warte, wobei ich muss ganz kurz nachschauen, was im letzten Jahr so fürs Play-In gereicht hat in der Eastern Conference.
Okay.
Uno momento. Weil ich bin gerade eben so bei 44 wird ja locker reichen fürs Play-In in der Eastern Conference. Also die Bulls waren letztes Jahr drin. Mit 39 Siegen. Ich will irgendwie nicht zu hoch gehen. Ich will aber auch nicht zu niedrig gehen. Ich würde so sagen, 42 Siege. 42, 43 Boah. Siege. Sowas in dem Dreh.
Also über 500. Das ist stark.
Ich würde schon sagen, dass es die Leute denken sich gerade so, Max, was laberst du? Aber ich sage, nee, scheiß drauf. Team Basketball. Yeah. Wir sind gut aufgestellt. Schöne Tiefe. Athletik wäre natürlich sicherlich irgendwo ein Problem und Probleme, die man jetzt auf Fieberniveau vielleicht nicht so erkennt, wie jetzt dann beim NBA-Basketball, werden vielleicht, okay, pass auf, ich korrigiere auf 40. Ich korrigiere auf 40, damit fühle ich mich ein bisschen wohler. Was sagst du?
Okay, ich gehe noch ein bisschen tiefer. Das ist aber kein Diss gegen Deutschland. Ich glaube einfach, jedes Fieberteam nur aus Fieberspielern zusammengestellt würde sich schwer tun. Ich würde sagen 35 bis maximal 38 Siege. Mhm. Ich glaube, dass uns auf jeden Fall der Teambasketball auszeichnen würde. Wir sind groß, haben wir schon oft drüber geredet. Wir haben einen NBA-Guard in Dennis. Wir haben NBA-Forwards in Franz und Mo. Also wir haben das Talent. Wir haben einen NBA-Big in Theis. Aber was wir wenig hätten, und das hast du auch schon immer mal angesprochen,
Shooting.
Wir haben wenig Shooting. Mhm. Unser Shooting wäre, glaube ich, ein Problem. Unsere Guard-Rotation könnte ein Problem werden. Und insgesamt ist es einfach wahnsinnig schwer, dreimal die Woche zu spielen. Über 82 Saisonspiele. Deswegen, ich würde nicht 500 gehen. Ich würde 35 bis maximal 38 gehen. Was im Osten, glaube ich, immer noch locker reicht dann fürs Play-In.
Ja, aber jetzt passt auf, jetzt kommt nämlich noch der Kniff und zwar sind es aktuell nur 12 Spiele, in der NBA hast du über 15 und dann kommt noch Tristan dazu, dann kommt noch Hartenstein mit dazu und dann kommt noch Maxi mit dazu und dann, Freunde, sind wir nämlich bei 40, 42.
oder so wie wir es wissen, könnte dieses Team dann auch implodieren im Lockerroom. Das kann man im Moment nicht ganz sagen, klar. Aber das ist eine sehr geile Ergänzung. Ja, stimmt, da hätte man nochmal 3 NBA-Spieler dazu. Ich würde sagen, wir siedeln das Team dann auch einfach in Orlando an, oder?
Ja.
Bietet sich jetzt eh an. Wir übernehmen einfach die Magic. Das sind eh schon die Orlando Germans.
Außer LeBron James sagt, das ist mein Las Vegas-Team. Ist auch okay. Also die Las Vegas Germans.
Stell dir vor, LeBron so bei der Eröffnungsfeier. Ja, ich bin super stolz, die Orlando Germans hier willkommen zu heißen. Ja, nee, die Las Vegas Germans.
Las Vegas Germans.
Ja,
Pyramids. Ja.
Okay.
Aber das ist echt eine sehr, sehr coole Frage und die kann man auch unglaublich schwer beantworten, weil unterschiedliche Regeln, wie bei NBA und also Björn und ich. Björn ist noch ein bisschen niedriger als ich. Ich sag 40 Siege.
Schreib mal gerne jetzt bitte den Endtime-Code rein. Ah, hast du schon?
Ja,
weil ich sehe auch bei dir im Chat nichts.
Ja.
Sorry Leute, ein bisschen Blick hinter die Kulissen heute, aber das ist sonst mega nervig, nämlich für unseren Editor, dass der dann die richtigen Schnipsel findet und so weiter. Okay.
Hä, soll er mal den ganzen Pod anhören? Was ist denn los?
ich weiß aus sicherer Quelle, dass die Person das macht.
Ja.
Wann hast du das letzte Mal, das ist glaube ich die letzte Frage, wann hast du das letzte Mal richtig den Sonnenaufgang gesehen? Was ich damit meine ist, wir NBA-Fans, wir erleben das voll oft, dass es draußen hell wird, während wir Fernsehen gucken, so, das kennen wir. Aber ich meine, wann hast du das letzte Mal so richtig die Sonne hinterm Horizont aufsteigen sehen? Und ist das etwas, wo du gerade dran denken kannst, so, ja, das habe ich überhaupt mal aktiv gesehen?
Ja, doch, muss ich tatsächlich sagen, während der Playoff-Zeit, weil ich tatsächlich meinen Balkon auf der Seite habe, wo die Sonne aufgeht. Und dann
geil. Okay.
Ist es eigentlich ein Moment, wo ich ihn immer erleben kann, wenn ich möchte. Es ist natürlich nicht irgendwie so episch über Meer oder so, keine Ahnung, wo du dann so denkst, oh geil, ist das schön mit den Farben. Aber doch, muss ich sagen, während der Playoffs jetzt in letzter Zeit nicht so sehr, weil ich jetzt endlich mal geschafft habe, auch mal wieder ein bisschen länger zu schlafen, nicht immer um 4 Uhr oder um 5 Uhr aufstehe. Genau, aber ansonsten, während der NBA-Playoff-Zeit schon das ein oder andere Mal, wo die Sonne dann aufging, muss dann natürlich auch im richtigen Moment rausschauen, wenn dann gerade eben gezockt wird und es läuft irgendwie ein Live-Spiel, dann schaue ich natürlich nicht aus dem Fenster. Aber ansonsten muss ich sagen, ich habe da echt Glück. Ich habe da die komplette Sonnenseite. Ich habe da wirklich 12 Stunden am Tag Sonne auf meinem Balkon. Also da habe ich schon ein bisschen Luck gehabt mit der Wohnung.
Okay, nice.
Wie ist es bei dir?
Ja gut, bei mir ist es anders. Also ich sehe die Scheibe nicht wirklich quasi hinterm Horizont aufsteigen, aber ich bekomme auch relativ schnell mit, dass es halt hell wird und so Morgenröte bekomme ich auch mit. Aber ich war jetzt vor 2-3 Tagen, war ich das erste Mal seit Ewigkeiten wirklich extra wohin gefahren, um dort dann den Sonnenaufgang live zu erleben. Und das war schon sehr, sehr cool. Da sind wir extra auf so einen Berg gefahren, wo du das perfekt sehen konntest. Keine Gebäude im Weg, keine Wälder im Weg. Und das war schon besonders, weil ich dann eben gemerkt habe, ey, warte mal, so oft mache ich das gar nicht. Sonnenuntergang, klar, sieht man immer mal. Aber Sonnenaufgang ist schon cool. Ist eine geile Stimmung. Du hast irgendwie so das Gefühl, so, ja, Mann, diesen Tag, der gehört heute mir.
Und dann
bin ich danach in der Aufnahme gegangen und bin in der Aufnahme eingeschlafen und konnte dann das Footage nicht verwenden. Also so viel zu der Tag gehört dir. Deswegen, ja, ein bisschen schief gelaufen. Aber egal, okay, war nur eine kleine Frage zwischendrin. Und dann, jetzt kommen wir zur Supporter-Frage bei Patreon. Leute, ihr wisst, ihr könnt da immer Fragen stellen. Wir beantworten die dann entweder im Supporter-Pod am Samstag oder hier auch immer mit einer Frage. Und die ist von... Ich kann den Namen überhaupt nicht lesen. Ich glaube, Mr. Osh ist das der? Ich glaube schon. Ist total random jetzt, aber ich dachte, wir werden da safe beide keine Videos drüber machen. Deswegen dachte ich mir, lass mal hier drüber reden. Kilian Hayes hat einen Einjahresvertrag bei den Nets unterschrieben. Denkt, er kann seine NBA-Karriere retten und könnte Dennis ihm eventuell dabei helfen. Danke für den geilen Podcast in letzter Zeit. Ihr seid der Hammer.
Boah.
Ja.
Kilian Hayes hat schon wirklich die letzten beiden Jahre nicht gut ausgesehen. Ich muss mal ganz kurz schauen, was bei den Nets jetzt aktuell die Guard-Rotation ist. Dennis ist ja auf jeden Fall immer noch dort, wobei da auch diskutiert wird, ob da eventuell ja noch ein Trade stattfinden könnte. Also wir haben auf jeden Fall Ben Simmons, wobei der nicht mehr wirklich ein Guard ist. Also der bekommt ja jetzt nicht mehr das Vertrauen, dass der andauernd den Ball nach vorne bringt. Dennis Schröder... Tatsächlich doch, also da ist schon ein Spot in der Rotation. Also minutentechnisch müsste es schon die Möglichkeit sein für ihn, aber ehrlicherweise, also die letzten Eindrücke, die ich von Kilian Hayes jetzt hatte bei den Pistons, ist unglaublich ineffizient in seinen Abschlüssen. Seine On-Ball-Shot-Creation ist nicht die geilste, er trifft den Catch-and-Shoot-Dreier nicht hochprozentig. Also da sind so viele Baustellen. Und dass er ist zwar noch 23 Jahre jung, ob der allerdings jetzt nochmal irgendwie einen großen Sprung macht in seiner Karriere und das dann vor allen Dingen bei den Nets. Ich bin nicht mehr so der krasse Kilian Hayes-Believer, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nicht, ob du da noch große Hoffnungen hast.
Ich meine, es zeigt dir schon die Vertragslänge. Also wenn Brooklyn einem 23-Jährigen nur einen Einjahresvertrag gibt, das sagt dir schon alles wirklich. Das sagt so, ey, wir gucken uns das ein Jahr an, wir sind hier deine letzte Chance, letzte Anlaufstation. Ey, der Mann wurde von den Pistons gewaved. Weißt du, wie schlecht du sein musst, wenn du von den Pistons gewaved sein wirst? Und zu dem NBA-Thema, ich habe da jetzt aber viel drüber nachgedacht, während Olympia lief und so weiter, ey, und die Vorbereitungsspiele auch. Ich habe immer wieder gemerkt, wie abartig gut die NBA ist im Vergleich zu allem anderen. Weil da haben wir auch, glaube ich, vor ein, zwei Pods drüber geredet, dass Leute wie Vezenkov oder so, die Euroleague-MVPs sind, gehen in die NBA und sind maximal Rollenspieler. Maximal. Ja. Und selbst das läuft nicht immer. Und Vezenkov kommt jetzt schon nach einem Jahr wieder zurück. Vasilij Micic war ein überragender Euroleague-Spieler. Ey, ist auch ein Hintergedanke in der NBA. Weißt du, das sind Leute, die sind so abartig talentiert im Basketball. Die haben alles erreicht im Basketball. Und selbst die kriegen keinen Fuß auf dem Boden in der NBA. Und ich glaube, bei so jemand wie Killian Hayes muss man einfach jetzt sagen, und es ist ja immer noch irgendwo Anfang der Karriere, wenn du seine ganze Karriere dir mal anguckst, ich würde sagen, ey, der ist einfach nicht gut genug für die NBA. Und vielleicht liegt seine Zukunft halt doch eher in Europa oder sonst irgendwo, aber nicht in der Liga. Und das ist in Ordnung. Ich meine, wir haben es gesehen bei Isaac Bonga. Überleg mal, was Isaac Bonga für ein krank guter Basketballspieler ist, was für ein Verteidiger der ist, was wie der auch trotz seiner Größe teilweise Offense initiieren kann und so weiter. Ey, es hat nicht gereicht für die NBA und jetzt hat er gespielt in Bayern, jetzt wechselt er zu Partizan, glaube ich, und ist ein Euroleague super wichtiger Spieler, aber das zeigt dir einfach diesen kranken Unterschied von Euroleague, schon der zweitbesten Liga der Welt, nochmal zur NBA. Und um das kurz zu machen, also ich glaube, das ist eher so die letzte Station von Killian Hayes. Ich glaube nicht, dass da jetzt eine Rehabilitation stattfindet. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob Dennis der Richtige ist, der dich im Backcourt dann aufbaut und der dich jetzt irgendwie wieder zum NBA-Spieler macht. Also ich finde, dafür ist Dennis jetzt auch nicht unbedingt bekannt. Und wir haben es gestern bei Oscar da Silva gesehen, dass es nicht immer einfach ist, der Teamkollege von Dennis zu sein. Da können wir gleich hin überleiten, aber vorher will ich noch einmal kurz sagen, Leute, ihr könnt gerne bei Patreon supporten. Da bekommt ihr eine Zusatzfolge immer am Samstag, wo wir alle eure Fragen beantworten. Und ihr bekommt diesen Pod, der immer am Mittwoch droppt, bekommt ihr immer schon einen Tag vorher am Dienstag komplett werbefrei. Das einmal für euch, ist immer unten verlinkt in den Shownotes. Und ja, dann lass uns mal über Deutschland reden. Deutschland, Japan haben wir gesehen, Deutschland, Brasilien haben wir gesehen. Es gab jetzt diese Situation mit Dennis und Tristan. Nee, nicht Tristan und Oscar, wir beide gesagt haben, wir wollen drüber reden. Wir haben uns aber auch vor dem Pod, glaube ich, 15 Minuten lang diesen Clip nochmal angeguckt. Also dazu kommen wir gleich. Ich will nur sagen, lass uns erstmal mit den positiven Dingen anfangen. Zwei Spiele, zwei Siege. Es waren nicht die schönsten Spiele. Das erste Game haben wir in der Defense, finde ich, sehr viel Nachlässigkeit gezeigt. Wir haben nicht gut gereboundet, obwohl die Japaner deutlich kleiner sind als wir. Wir haben viele offensive Rebounds zugelassen. Die Japaner aber auch sehr schwer zu spielen, unglaublich quirlig, unglaublich schnell. Wir haben es jetzt auch gegen die Franzosen gesehen, die ballern halt Dreier ohne Gewissen. Also die stellen die Warriors in den Schatten. Wirklich, da sagt Steph Curry so, ey, das ist aber ein wilder Dreier, Bro. Das ist schon krass, was die Japaner da spielen. Und dementsprechend war es schwer für uns. Wir haben aber am Ende trotzdem gewonnen. Und jetzt gestern eben gegen die Brasilianer fand ich, hey, die Brasilianer sind so unangenehm zu spielen, weil die sind einfach physisch, die haben aber keine gute Offense und wir haben uns quasi davon anstecken lassen. Also wir wurden eigentlich die meiste Zeit in diesem Spiel getragen, muss man sagen, vor allem die erste Halbzeit wurden wir eigentlich komplett getragen von Andy Obst, der im ersten Viertel gut gespielt hat, und von Dennis. Dennis hat uns in diesem Spiel gehalten, muss man ganz klar sagen, oder?
Ja, also erstmal, weil Björn vorhin gesagt hat, unsere Prediction ist gar nicht so gut gewesen. Also das haben wir erstmal predicted. Frankreich beide Spiele gewonnen, Deutschland beide Spiele gewonnen. True. Es wird am Ende letztendlich jetzt am Freitag dann um den Gruppensieg gehen. Das war aber ehrlicherweise auch zu erwarten. Auch wenn ich sagen muss, Japan hat mich echt positiv überrascht eigentlich in beiden Spielen. Und wenn es gegen Frankreich vielleicht ein Ticken besser und glücklicher läuft, dann gewinnen die das Ganze vielleicht sogar.
Es war gestern. War es ein Foul? Hast du den Clip noch gesehen? War es ein Foul an dem Franzosen?
Ja, ich habe es mir 100-mal angesehen. Also kann man beide Seiten vertreten, finde ich. Okay. Es ist, er ist halt in seinem Landing-Spot, berührte ihn wirklich so, dass man sagt, es ist ein Foul. Das Problem ist, ich war in dem Moment total für Japan, deswegen habe ich gesagt, das ist gar kein Foul. Ja. Am Ende ist es jetzt aber auch nicht so, dass man sagt, das ist irgendwie eine komplett katastrophale Entscheidung. Es ist, glaube ich, einfach eine Entscheidung, wie der Ref einfach was für eine Linie erfährt. Wenn er sagt, er ist in seinem Landing-Spot, dann ist es auch einfach ein Foul, was man geben kann in der Situation. Es ist einfach verrückt, dass er diesen Wurf überhaupt trifft, weil dieser Wurf einfach komplett, also das war, ja, im Endeffekt war das ein weggeworfener Ball, der dann reingeht und dann gibt es auch noch einen Four-Point-Play und damit rettet er die Franzosen dann in die Overtime. Reden wir vielleicht gleich nochmal drüber im Detail. Bleiben wir noch ganz kurz bei Deutschland. Ich fand es gestern mit das schwächste Spiel in den letzten 2-3 Jahren, was ich von Deutschland gesehen habe. Wir hatten immer so Phasen, in denen wir Glück hatten, dass wir von einzelnen Spielern getragen wurden. Du hast es angesprochen, Andy Obst hat am Anfang 9 Punkte gemacht, 2 Dreier verwandelt, hat in den Drive zum Korb, hat dann mit End One gefinished. Dann hattest du gestern Gott sei Dank das Glück, dass Dennis seinen Dreier überragend getroffen hat. Mhm. Aber im zweiten Viertel, wir haben, glaube ich, mit 24-10 oder so geführt, dann gab es diese komische Timeout, wo die Refs gesagt haben, setzt euch alle auf die Bank. Und es gab dann eine 3-minütige Unterbrechung. Und danach ist Deutschland rausgekommen und hat irgendwie komplett den Faden verloren. Wir wurden dann im zweiten Viertel halt auch richtig abgewatscht. Ich habe uns das Ganze nochmal aufgerufen. Und zwar haben wir das zweite Viertel mit 30-18 verloren. Und da war auch Deutschland defensiv komplett off. Wir waren immer einen Schritt zu spät. Wir waren nie richtig am Mann. Ich glaube, man hatte auch das Gefühl, dass wir defensiv überhaupt kein Konzept haben. Bleiben wir beim Mann, spielen wir Man-to-Man-Defense, switchen wir alles. Es war dann irgendwie ein komplettes Durcheinander. Und dann am Ende sind wir, glaube ich, sogar mit dem Rückstand, oder? Nee, ausgeglichen.
Ich glaube 40-40.
Genau, 40-40. Und dann Gott sei Dank ist Deutschland dann im dritten Viertel rausgekommen, hat defensiv aber mal komplett die Muscles geflext und hat dann nur 11 Punkte zugelassen. Das war gestern viel Stückwerk und Gott sei Dank hatte Andy ein super Spiel. Isaac Bonga hat mir dann in der zweiten Hälfte mega gut gefallen. Yeah. Der kam dann auf 15 Punkte. Wenn Isaac seinen Dreier so treffen würde, konstant, was er leider nicht tut, weil ich gestern dann auch schon wieder gelesen habe, ja, Isaac wird dann früher oder später wieder in die NBA kommen. Ich sag euch nein. Ich sag, Isaac wird nicht mehr in die NBA kommen, weil er einfach offensiv zu inkonstant ist. Wenn er das dir jeden Abend oder jeden zweiten Abend geben würde, wie gestern, dann würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Aber das tut er halt leider nicht. Ja, war gestern, hat er auf jeden Fall sehr, sehr gut gespielt. Franz 17 Punkte, 0 von 6 von draußen. Können wir vielleicht auch nochmal ganz kurz drüber reden. Wurde sogar phasenweise von seinen Teammates aufgebaut. Vogtmann hat ihn da einmal auf den Kopf gestellt, hat gesagt, komm schon, Junge, das wird wieder. Ich weiß nicht, warum Franz an seinem Wurf herumgedoktert hat. Das bleibt für uns alle irgendwie ein Rätsel. Unterm Strich würde ich sagen, ein hässliches Spiel gewinnen wir trotz allem. Und auch das ist schön, weil vor 3-4 Jahren waren das noch Spiele, die wir am Ende dann vielleicht verloren hätten, habe ich so ein bisschen rausgezogen jetzt aus der Partie.
Du hast eigentlich alles gesagt. Lass mich vielleicht noch Mo erwähnen, der auch mit 8 und 6 ein gutes Spiel hatte und der halt einfach, das ist so ein Klischee irgendwie, das über ihn zu sagen, aber diese Energie, die er bringt, ist halt so verdammt wichtig. Vor allem in so einem Spiel, wo es irgendwie nicht läuft, wo viele den Kopf hängen lassen, dass da dann Mo einfach mit einem Spin-Move und einem Dunk oder einem Spin-Move und einem And-One-Layup, dass der da halt komplett diese Bank wieder mitnimmt. Und es gab eine Situation, das war dann erst in der zweiten Halbzeit, glaube ich, da hat er ja wirklich auch wieder so ein Finish, hat irgendwie den Ball in Korb gelegt. Und dann ist er nicht nur zu seiner Bank, sondern er hat so die ganzen Tribünen auch so animiert, so, weil da auch viele deutsche Fans natürlich da waren, und hat die so richtig laut gemacht. Und das ist etwas, so einen Spieler brauchst du. Und das ist dann ein Klischee zu sagen, so, ja, der ist gut für die Energie. Aber er ist halt wirklich gut und wichtig für die Energie. Und dann sollte man das auch, finde ich, sagen. Alle anderen wichtigen Spieler, finde ich, hast du angesprochen, die mir auch gut gefallen haben. Das Ding bei Franz mit dem Shooting, also ich finde, man vergisst eigentlich fast bei dem Shooting dann immer, wie gut er abgesehen davon ist. Also er ist halt einfach ein Bucket aus dem Feld. Keiner kann ihn stoppen in Transition. Der Eurostep ist eklig. Er hatte auch ein paar, du hast gemerkt, so die Brasilianer sind auch teilweise unter die Haut von den Deutschen gekommen, weil Franz hatte ein paar Aktionen in der Zone, wo er richtig angepisst war. Hat so einmal auch krass auf den Boden geprellt, ist dann wieder aufgestanden, hat fast so ein bisschen, also dieses typische, ich steige jetzt meinen Gegner an und guck mal, was passiert, mäßige gemacht, als würde es gleich zum Kampf kommen. Also da war echt Feuer drin auch in dem Spiel. Ich glaube, die Brasilianer nochmal sind unglaublich anstrengend zu spielen, weil sehr physisch, sehr, ich will nicht sagen dirty, aber sie wissen halt, was man machen kann und was nicht. Und da ist eine Menge Kontakt dabei, viel Halten, viele Ellenbogen. Wir Deutschen können aber auch so spielen. Das ist auch noch ein Zusatz, wo ich immer sage, wir sind so vielseitig, wir können groß spielen, klein spielen, wir haben dies, wir haben das. Ich finde, wir haben auch ein paar Spieler, und da gehört zum Beispiel auch Dennis dazu, da gehört aber teilweise auch Franz dazu, Mo dazu und so weiter, die auch einfach keine Angst haben, mal einen Ellenbogen auszufahren. Die auch einfach mal hart rein, so wie Theis. Ich weiß nicht, ob wir Theis schon erwähnt haben. Ey, Theis hatte ein paar Monster-Blocks in diesem Spiel und die hat er auch nur, weil Gegner ziehen zum Korb und du denkst, das ist ein 1 gegen 0 Layup oder Dunk. Und Theis geht halt mit allem, was er hat, da rein und blockt irgendwie diese Würfe. Und das ist einfach Wahnsinn, was er da rausholt. Ich habe jetzt so ein bisschen meinen Faden verloren. Ich wollte nur genau darauf hinweisen, dass auch wenn wir bei Franz immer auf das Shooting gehen, und ja, das Shooting ist ein Problem aktuell, das sieht jeder, der Typ ist trotzdem immer noch ein super Spieler und ist 7 von 15 gegangen, obwohl er 0 von 6 von der Dreierlinie war. Also das zeigt dir, wie effizient der eigentlich aus dem Feld ist. Und dann hat er 4 Rebounds, 3 Assists, 4 Steals, einen Block. Also weißt du, das vergisst man dann alles und sagt, ja gut, Franz zackt von der Dreierlinie. Ja, aber in allen anderen Bereichen ist das Spiel zwar gut.
Ja, ich hoffe trotz allem, dass er sich das wieder draufpackt, weil es war einfach... Natürlich. Es macht ihn offensiv einfach zu so einem All-Around-Spieler, wenn er das halt auch kann. Vielleicht ganz kurz, weil die Brasilianer nicht so irgendwie untergehen sollen, aber Iago Santos hat ein Wahnsinnsspiel, 18 Punkte, richtig eklig, richtig ekliger Typ. Er hat am Ende dann auch 8 Assists verteilt.
Spielerisch.
Genau, also hat dann in der zweiten Hälfte einfach sehr, sehr stark gespielt. Hatte zwar auch 5 Turnover mit dabei, aber die Brasilianer mit ihm auf dem Feld auf jeden Fall bei plus 3, was uns auf jeden Fall sicherlich auch geholfen hat, dass Caboclo ausgefoult war mit 5 Fouls nach 13 Minuten. Achso, da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Moritz Wagner hat auch so ein Flagrant bekommen. Also es war generell, muss man sagen, die Refs haben irgendwie in diesem Turnier, und da musste ich mich auch noch mal von einigen Leuten so ein bisschen aufklären lassen, dass FIBA-Refs nicht Euroleague-Refs sind. Weil die Leute dann immer sagen, diese FIBA-Refs, die da abgestellt werden, seit Jahren bei den Turnieren so komisch pfeifen, ohne klare Linie. Und das ist mir tatsächlich jetzt auch in den wenigen Spielen schon wieder aufgefallen. Manchmal wird jeder Kontakt toleriert, dann ist wieder irgendwie jede Kleinigkeit pfiffwürdig. Dann Flagrant-Situationen, also auch die Situation gegen Hachimura bei den Japanern. Also ich weiß nicht, was die da hat. Ne? Also es ist irgendwie... Ist es einfach nicht schön, wie die Spiele geleitet werden von den Refs, oder?
Ja, das überrascht mich so ein bisschen. Ich habe das jetzt auch ein paar Mal gesehen. Ich bin ja immer ein großer, sage ich ja auch hier immer im Pod, ich bin ja immer keiner, der das Spiel guckt und sagt, und wie ist heute die Performance der Refs? Oh, heute scheißen die Refs rein. Ich bin da so ein bisschen SGA-mäßig, dass ich sage, ey, das gleicht sich alles aus und die sind auch nur Menschen, so die machen das auch nicht mit Absicht, einen schlechten Pfiff. Aber diese unsportlichen Fouls, da bin ich bei dir. Bei Rui Hachimura, der hatte schon unsportliches Foul. Das erste habe ich ehrlich gesagt nicht mitbekommen, obwohl ich das Spiel geguckt habe. Und dann beim zweiten, als die sich das im Videobeweis angeguckt haben, dachte ich mir, ey Leute, ihr macht doch jetzt keinen Scheiß. Das ist doch kein unsportliches Foul. Ja. Und dann geben die wirklich dieses Unsportliche und dann realisiere ich erst, ey warte, das ist ein zweites Unsportliches und die schmeißen den aus diesem Spiel raus. Mhm. Da habe ich gedacht so, ey Leute, ihr spinnt gerade einfach. Das ist so eine falsche Entscheidung. Und das Ding bei Mo, ja, ich würde sagen, Ich sag dir ganz ehrlich, ich saß vorm Fernseher und ich habe gesagt, ich hätte es gepfiffen. Mhm. Weil es sieht schon, ich will ihm nichts unterstellen, aber es sieht schon so aus, als müsste der Arm nicht bis ins Gesicht von den Brasilianern Follow-through haben. Es sieht aus, als hätte man den Arm auch vorher abbremsen können. Ich bin nicht Mo, ich war nicht in der Situation, keine Ahnung, kann auch anders sein. Aber er ist ja danach auch hin, hat sich entschuldigt. Ich glaube nie, dass Mo ein dirty Player ist. Ich glaube, er ist einfach nur ein sehr energizer Player und manchmal geht's dann übers Limit hinaus. Aber ich fand nicht, dass das... ich fand, es war unsportlich. Ich glaube aber nicht, dass Mo's Intention unsportlich war, wenn das Sinn ergibt.
Ja.
Ja.
Wir nutzen das Ganze.
Aber zur Linie ganz kurz noch, ja, du kannst gleich die Überleitung machen, aber zur Linie bisher, was mir sehr gut gefällt, ist, dass diese NBA Baiting-Fouls nicht gepfiffen werden. Ja, da bin ich sehr, sehr happy. Diese Pumpfake, Pumpfake, Pumpfake und dann in den Gegner reinspringen. Das wird nicht gepfiffen, das finde ich gut. Und ansonsten, ich habe jetzt noch nicht so krass bemerkt, dass ich gesagt habe, boah, die Refs verpfeifen mir hier das Spiel. Mhm. Und das eine war noch, es gab Kanada gegen, ich habe vergessen, gegen wen die gespielt haben, Kanada gegen irgendwen. Und da war so ein krasses Foul-Diskrepanz zwischen Kanada, die ganz viele Freiwürfe bekommen haben am Anfang, und das andere Team nicht. Ja, das lag aber daran, dass Kanada ständig zum Korb gegangen ist mit seinen Guards und das andere Team das halt nicht gemacht hat. Und deswegen kam es dazu, dass Kanada dann 10 Freiwürfe mehr hatte oder so. Das hat nichts damit zu tun, dass die Refs extra für ein Team pfeifen. Ich finde, sowas muss man auch immer mit einberechnen, so dieses, ja, aber die hatten 10 Fouls mehr bekommen oder 10 Freiwürfe mehr. Ja, guck dir die Spielweise an, vielleicht waren die 10-mal mehr am Korb als das andere Team. Das muss man schon mit da reinbringen, I'm sorry.
Ja, das erinnert mich gerade an die NBA und an die Lakers, wo die Leute dann auch immer sagen, warum kriegen die Lakers immer so viele Freiwürfe? Ja gut, dass die Lakers pro Partie ungefähr immer 80 Drives nehmen, weil sie von draußen halt kein Scheunentor treffen. Da hat Björn auf jeden Fall recht. Ich will auch gar nicht die Überleitung zu einer anderen Partie verwenden, sondern wir machen jetzt hier noch einen Schlussstrich. Deutschland gewinnt 86-73. Yeah. Diese Partie ist vorbei. Wir Deutsche atmen alle durch und plötzlich schaust du auf den Monitor und du siehst einen erzürnten Dennis Schröder, der auf Oscar da Silva einredet. Es ist das ein oder andere nicht ganz so nette Wort gefallen und der ein oder andere hat sich gefragt, was ist da bitte passiert? Björn und ich, wir haben diese Szene jetzt vor dem Pod auf jeden Fall uns das ein oder andere Mal angesehen, damit wir das so ein bisschen interpretieren können. Also anscheinend hat Oscar da Silva die Brasilianer oder Santos abgeklatscht. Mhm, und das anscheinend, bevor er seine eigenen Teammates da irgendwie abgeklatscht hat. Und Dennis hat das anscheinend nicht so gefallen. Und dann ist ein Wort gefallen, wo wir uns aber nicht sicher sind, ob er das zu Oscar da Silva gesagt hat, in Bezug auf seine Person, du bist eine oder ob er meinte, warum gibst du Santos dieser die Hand oder klatscht ihn ab. Mhm. Da sind wir uns beide gerade noch so ein bisschen uneinig, weil wir wollen natürlich Dennis auch nicht irgendwelche Worte in den Mund legen, die er jetzt gar nicht zu seinem Teammate gesagt hat. Aber eins können wir auf jeden Fall sagen, er hat mit Oscar da Silva gesprochen und zwar zu 1000%, da stand weit und breit kein anderer. Isaac hat ihn dann auch so ein bisschen weggezogen und du hast es vorhin, glaube ich, noch aufgeschnappt. Was hat dann Oscar gesagt, was soll ich denn machen, wenn er zu mir kommt, oder? War doch der Wortlaut.
Genau, also wir haben jetzt schon auch viel Interpretation reingebracht. Letztendlich die Situation ist, Dennis hat ein Problem mit Oscar da Silva. Die beiden gehen sich an und während Dennis wegläuft, hörst du Oscar da Silva sagen, was soll ich denn machen? Er kommt zu mir. Mhm. Und Dennis ist sehr sauer, läuft nochmal zur Bank, holt irgendwas. Und wenn wir es interpretieren wollen würden, dann würden wir sagen, wir glauben einfach, dass Santos wahrscheinlich zu Oscar da Silva gegangen ist, um ihm die Hand zu geben. Dennis hatte das ganze Spiel über Probleme mit Santos und hatte vielleicht deswegen gar keinen Bock auf Shake Hands. Oder vor allem nicht, dass schon Shake Hands passiert, bevor nicht die Teammates alle, die Deutschen, sich einmal alle die Hand gegeben haben und abgeklatscht haben. Und daraufhin kam es zu dieser Situation. Und die große Frage ist halt jetzt, hat Dennis das zu Oscar gesagt oder über Santos? So, das Wort übrigens, was wir suchen, ist das F-Wort und das F-Wort für das weibliche Genital.
Ja, genau.
So, das ist das Wort, was gefallen ist, mehrfach von Dennis. Das hört man auf jeden Fall. Er sagt dieses Wort. Du weißt aber, wie gesagt, nicht, sagt er, ey, Oscar, du da-da-da. Oder sagt er, ey, Oscar, gib nicht der da-da-da die Hand. Ja. Wie eben Santos. Und das ist die große Frage.
Weißt du, was mir auch gerade eben noch gekommen ist? Ja. Dass die Da Silva Family ja auch brasilianische Abstammung ist.
Ja, das hatte ich die ganze Zeit im Kopf, dass das daher vielleicht kommt, dass Santos deswegen extra auch zu Oscar ist und ob die vielleicht nicht eine Verbindung haben, aber ob er das vielleicht wusste irgendwie. Es kann alles sein.
Ich kann Dennis sogar verstehen, wenn er sauer ist, aber das Wort ist halt so drüber irgendwie in der Situation. Also wie kann man so sauer sein?
Ja, aber das ist schwierig, weil auf der einen Seite kannst du sagen, ja, ey, niemand, wie heißt es immer, dieses Sprichwort, niemand will sehen, ich krieg's nicht hin. Aber du weißt, zum Beispiel, man sagt doch immer in der Küche, ist der Ton sehr, sehr rau. Also selbst wenn du in ein Sterne-Restaurant gehst, da wird in der Küche sich angeschrien, da fallen die krassesten Ausdrücke, weil es halt schnell gehen muss und alle sehr unter Druck sind. Und
so
dann,
wie bei uns vom Podcast.
Ja, genau. Merkst du, F?
Ja, jetzt heute wird aber mal abgeliefert, Mann, Alter. Die Starting Five heute muss mal mehr ballern, hey.
Ja,
Ich weiß, was du meinst.
Ich will darauf hinaus, am Ende alle wollen den Weltmeistertitel feiern, aber keiner will wissen, wie es in der Kabine zugeht von dem Weltmeister. Und Das haben wir auch damals auch gesehen mit Gordon Herbert und Dennis und mit Daniel Theiss und Dennis. Und man kann ihm jetzt entgegenkommen und sagen, ey, guck mal, Dennis ist der Führungsspieler, Dennis ist unser Leader. Dennis muss alle Sachen abfangen, was dieses Team angeht, muss dieses Team immer repräsentieren. Wenn wir verlieren, dann ist es am ehesten Dennis schuld als von irgendwem anderen in der Mannschaft und so weiter. Aber er hat trotzdem auch, und das kann man auch ruhig, finde ich mal, sagen, ohne ihn jetzt als Kapitän und seine basketballerischen Skills in Frage zu stellen, er hat trotzdem über, weiß ich nicht, wie lange die Karriere jetzt ist, fast 10, 15 Jahre, hast du so viele Momente von ihm gesehen, wo er mit Leuten aneinander geraten ist, wo du dir im Nachhinein denkst, so wow, das ist aber krass eskaliert, warum eigentlich? Mhm. Und das hast du nicht von jedem anderen Führungsspieler bei anderen Nationalmannschaften, das hast du nicht von jedem NBA-Franchise-Player. Das ist schon, dass das sehr häufig bei ihm passiert. Es hat nichts mit seinen basketballerischen Fähigkeiten zu tun. Und ich glaube auch wirklich, dass er ein guter Kapitän ist, weil er uns echt eigentlich immer gut repräsentiert nach außen. Aber ja, er kann, glaube ich, sehr schwierig sein. Also ist halt einfach so. Ich meine, wir beide sind auch ein bisschen hinter den Kulissen so. Wir hören auch die eine oder andere Story. Auch da kann man sagen, ey, da gibt's manche Sachen, die du hörst, wo du dir denkst, so, what? Warum denn? Also warum ist das so eskaliert? Ja,
Vielleicht wollte er auch einfach bloß den Daniel Theiss-Moment aus der Weltmeisterschaft recreaten.
Er hat sich gedacht, ey, das hat so gut funktioniert mit Theiss, komm, ich nehme jetzt Oscar.
Genau, richtig. Im nächsten Spiel gibt es dann Klaps auf den Po, dann kommt Oscar rein und macht 15 Punkte gegen Frankreich und wir gewinnen das Ding. wenn das stattfinden sollte, dann ja. Ja, also ich würde sagen, wir machen da auch einen Haken dahinter, weil es ist viel Interpretation. Wir wissen nicht, was da letztendlich genau vorgefallen ist. Auf jeden Fall. Das ist halt, wir würden auch gar nicht drüber sprechen, wenn die Kamera nicht so krass drauf gehalten hätte. Also das war halt auch ehrlicherweise kaum zu übersehen. Dann wird auch danach noch direkt auf Yago Santos geschalten, wo dann natürlich irgendwie der Kopf so automatisch, ging es jetzt um den? Also hat der jetzt den beleidigt und so? Also deswegen, ich hoffe, die Jungs klären das einfach. Oscar da Silva hat bisher in diesem Turnier noch keine Sekunde und Minute gespielt, wäre aber trotz allem natürlich für die Team-Chemistry jetzt nicht das Geilste, wenn da jetzt irgendwie schlechte Stimmung ist. Aber ey, die Jungs kennen sich alle und ich glaube, die werden sich schon zusammenraufen. Ich glaube, es gibt dann auch den einen oder anderen im Team, wie so ein Daniel Theiss, der dann Dennis vielleicht ein bisschen wieder runterfahren kann und sagen, hey, jetzt einmal durchatmen. Ja. Und dann,
Maodo war auch sofort, stand daneben, Bonga ist dazwischen gegangen. Also ja, da gibt es, glaube ich, genug Leute.
Ja, gut, dann jetzt haben wir schon so viel über Frankreich, Japan geredet. Wollen wir das trotz allem vielleicht irgendwie nochmal so sauber abschließen, diese Partie, die ja schon sehr, sehr intensiv war, die vielleicht irgendwie ganz anders verlaufen wäre, wenn Hachimura nicht ejected wird, weil der hat in dem Moment seinen inneren Fieber Mellow entdeckt und hat gespielt, dass du gedacht hast, okay, der ist heute komplett unstoppable, stand bei 24 Punkten, 10 von 16 aus dem Feld, 3 von 5 von draußen und musste dann eben runter und hat am Ende dann natürlich gefehlt durch seine Größe, durch seine Shot Creation, durch seine Defense. Kawamura, hast du vorhin schon gesagt, hat dann echt gedacht, ey, jetzt ist mein Moment gekommen, ich schweiß jetzt einfach nur noch drauf. Also es war wirklich krass, wurde auch das ein oder andere Mal dann natürlich geblockt. Und auch da muss ich sagen, wir hatten trotz allem auch hier recht, die Franzosen in ihrer Half-Court-Offense wirken für die Qualität, die sie auf dem Feld haben, manchmal so unglaublich ideenlos. Und dann frage ich mich auch wirklich, wie kann es eigentlich sein, dass ein Kawamura 3 Possessions hintereinander im Pick-and-Roll zum Korb zieht, wenn du, ich glaube, Gobert stand zu diesem Zeitpunkt, muss ich fairerweise sagen, nicht auf dem Feld, weil es gab dann auch die ein oder andere Possession, da wollte Kawamura zum Korb, dann stand nämlich Gobert da und hat dann gesagt, probier's ruhig, mein Freund, aber so richtig überzeugen tun die Franzosen nicht, oder? Wenn wir das mal zusammenfassen können. Also jeder tut sich bisher so ein bisschen schwer.
Ehrlich gesagt, ja. Also die Franzosen, ich finde sie immer am besten, wenn sie so ohne ihr typisches System spielen und wenn Gobert auf der Bank ist und die, das klingt jetzt blöd und so banal, aber einfach gib Wemby den Ball und schau mal, was daraus passiert. Ich finde, das funktioniert tatsächlich viel, viel besser, als wenn du immer diese Set-Plays läufst, wo jeder mal den Ball anfassen soll oder wo du Pick-and-Rolls läufst mit Gobert, weil Das funktioniert, finde ich, viel schlechter. Und wir haben ja, ich meine, die Franzosen haben das gleiche Problem wie die Griechen. Ihre Guards sind einfach nicht auf dem Level, wie du es bräuchtest, um in dieser Competition klarzukommen. Das ist einfach so. Und du hast es jetzt auch, da sind wir auch noch mal kurz bei Dennis. Ich habe darüber nachgedacht, so Dennis muss gegen keinen NBA-Guard spielen bisher in dieser Vorrunde. Also alles, was in der Vorrunde passiert, Dennis hat keinen einzigen NBA-Guard gegen sich. Und das ist einfach ein unglaublicher Luxus auch in der Gruppe. Die Franzosen, die haben ihre Probleme. Ich glaube, du kannst halt schon das Argument finden, ey, guck mal, da ist eine Menge junges Talent. Das kann über die nächsten Jahre auf jeden Fall wachsen. Da kommt noch mehr Talent hinterher. Mit Risager auch. Vielleicht spielt Alex Sarr irgendwann auch für die Franzosen. Vielleicht haben wir nächstes Jahr diesen Top-Pick, dessen Name ich gerade vergessen habe. Vielleicht spielt der nächstes Jahr dann auch schon für die Franzosen. Also ich bin mal gespannt. Das ist, finde ich, eine Sache, die sich entwickeln muss über die nächsten Jahre. Aber was ganz klar ist, ist, dass du mit diesem alten System nicht so gut fährst wie einfach, ey, gib Wemby den Ball und lass ihn zaubern, so blöd es klingt, aber ey, Wemby ist halt 2,24 und im Stepback-Dreier und trifft die. Und das ist einfach etwas, was du nicht trainieren kannst. Und ich finde, er macht so viele Räume auch auf für die anderen. Und ich sag dir ganz ehrlich, jetzt muss ich kurz ranten, wenn ich noch einmal ein Rudy Gobert Pick and Roll sehe, ich schwör's dir, ich schmeiß irgendwas in meinen Fernseher. Der Typ ist doch, das kann doch nicht dein Ernst sein, ey. Vierfacher Depoy und der spielt, als hätte der das erste Mal in seinem Leben einen Basketball in der Hand in der Offense. Sowas hab ich noch nie gesehen. Der muss jede Statistik anführen. Ich bekomme den Ball und in wie vielen Sekunden habe ich ihn wieder verloren? Da führt der 100% Olympia an. Ey, der setzt ein Dribbling auf den Boden, der Ball ist weg. Selbst wenn kein Verteidiger bei ist, dann schafft es, sich den Ball auf den Fuß zu dribbeln. Der steht gegen 1,90 Meter Leute im Post, macht zwei Dribblings und macht einen komplett krummen Hakenwurf, anstatt einfach hochzugehen mit einer Bewegung, wie jeder Regionalliga-Bigman das könnte. Das macht mich so unfassbar wütend, wie der Basketball spielt. Offensiv, defensiv hast du natürlich recht, ist ein absolutes Monster, ist er auch weiterhin. Aber ich finde, die Franzosen verlieren auch daran so viel, weil sobald der Ball zu Gobert geht, kannst du schon zurück in die Defense rennen, weil die Possession ist eh tot.
Er wurde einmal so krass von Watanabe geblockt, aber nicht von Utah, sondern von, heißt der mit Vornamen? Ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Die haben auch immer bloß Watanabe gesagt. Er ist H-U-G-H.
Huck, ja, ich wollte gerade sagen, heißt er nicht U?
U?
Ja, ich glaube, die sagen U.
Könnte sein. Am meisten feiere ich immer noch, dass sie einen im Team haben, der Yoshi heißt mit Nachnamen. Das ist mein Lieblingsspieler. Hirotaka Yoshi. Also japanischer wird es auf jeden Fall nicht mehr. Ey, super schade. Also ich habe den Japanern wirklich die Daumen gedrückt, weil ich Japan super gerne auch gerne im Viertelfinale hätte. Ich mag irgendwie diesen Basketball, der ein bisschen wild ist, der ein bisschen unorthodox ist, aber auch Kawamura hat dann mit 29 Punkten wirklich trotz allem halt auch ein Wahnsinnsspiel gemacht, was der trotz allem für ein Ballhandling hat, wie der sich seinen Wurf selber kreieren kann. Ich meine, der Kerl ist 1,68 groß. Wenn ihr die Motivation braucht, ob ihr Basketball spielen könnt, wenn ihr klein seid, ey, der kleine Mann, der hat es euch auf jeden Fall vorgemacht. Am Ende gibt es dann dieses Four-Point-Play, und dann kriegen die Japaner leider in der Overtime halt überhaupt nichts mehr hin. Man muss auch fairerweise sagen, Wemby war in der ersten Hälfte mega, in der zweiten Hälfte komplett abgetaucht. In der Overtime ist er dann wieder komplett eskaliert und hat dann 8 Punkte gemacht, hat dann da Frankreich so ein klein wenig gerettet. Also bei Frankreich ganz, ganz viel Talent auf dem Feld, aber so richtig koordiniert wirkt das Ganze nicht. Und ich bin mal gespannt, wie weit sie kommen. Ich habe das vor 2 Jahren bei der Eurobasket auch gesagt und am Ende standen sie dann trotz allem mit diesem Basketball, den ich auch heute immer noch nicht schön anzusehen finde, im Finale. Ich glaube jetzt nicht, dass es bei Olympia reicht. Nelikina, Koulibaly, das sind alles junge Spieler. Du hast aber auch Spieler mit dabei, die eigentlich wissen, wie es geht. Ein Dekolo, ein Fournier, ein Gobert. Also es ist ein Team, was die nächsten Jahre auf jeden Fall sehr, sehr spannend ist, vor allen Dingen mit denen Jungs, die jetzt noch nachkommen, 2 Spiele, 2 Siege, sie sind genauso wie wir weiter. Jetzt geht's am Freitagabend dann eigentlich nur noch um den Gruppensieg. Und ich glaube, wir können das packen, ehrlich gesagt. Auch wenn wir jetzt nicht das perfekte Spiel hatten gegen Brasilien, die hat nicht das perfekte Spiel gegen Japan. Ich glaube, wir können Frankreich besiegen und können die Gruppe gewinnen. Wie siehst du das?
Easy. Also easy insofern, dass natürlich haben wir eine Chance. Natürlich. Ja. Es will, die Franzosen haben sich bisher nicht so stark verkauft. Ich meine, wir auch nicht unbedingt in beiden Spielen, aber ich finde, wir sind einfach von der Talentdichte her, von der Zusammenstellung und nachdem wir halt schon 2 Jahre so zusammen sind und Weltmeister sind, ich finde, wir sind einfach viel besser.
Ja, sehe ich genauso. Dann machen wir die Überleitung und sprechen wir über Gruppe A, weil die wird wahrscheinlich ein bisschen länger dauern als Gruppe C, weil bei Gruppe C haben wir jetzt leider auch die zweiten Spieler noch gar nicht gesehen. Mann, habe ich reingeschissen mit Griechenland. Oh Gott,
Wir beide.
Ich habe echt gedacht, die Griechen sind besser unterwegs. Ey, die haben so viele Baustellen. Björn hat es gerade eben schon angesprochen. Playmaking, Perimeter, Shooting vor allem. Giannis hat so wenig Spacing. Im ersten Spiel fand ich, war das sogar noch schlimmer als gegen die Spanier. Defensiv hat man phasenweise gar nicht gut ausgesehen. Also hat den Spaniern dann auch so viele offene Looks gegeben. Und ich war eh überrascht, dass man den überhaupt in der zweiten Hälfte dann nochmal wirklich rankam, weil nach der ersten Hälfte habe ich ehrlich gesagt schon gedacht, ey, also wenn Griechenland so weiterspielt, dann wird das auf gar keinen Fall was. Aldama ist komplett am Eskalieren bisher in diesem Turnier, kam auf 19 Punkte für die Spanier. Dann hast du einen Jul, der 13 Punkte macht, 3 von 6, auch diese Shot Creation mitbringt, auch in diesem hohen Alter. Rudy Fernandez, der auch wieder 3 von 6. Die Spanier haben einfach 15 von 31 von draußen getroffen. Das war sicherlich mit unter anderem der Key, warum sie auch dieses Spiel gewonnen haben. Aber jetzt nochmal zu den Griechen. Ich bin super enttäuscht und ich weiß auch gerade eben, jetzt nachdem ich sie so hab spielen sehen, ich weiß gar nicht, warum ich die so stark eingeschätzt habe. Weil nach diesen beiden Spielen bin ich gerade eben, ehrlich gesagt, so ein bisschen konsterniert und denke mir so, wow, also selbst wenn du das jetzt noch irgendwie mit Ach und Krach weiterschaffen solltest ins Viertelfinale, wirst du damit auf jeden Fall nicht weit kommen.
Du hast ja vorhin, hast du ja gemerkt, dass ich eine Starting-Five-Frage dann neu reingebracht habe mit den Opening-Ceremony-Thema.
Ja, genau, richtig.
Und dafür musste natürlich eine Frage fliegen. Und die Frage, die geflogen ist, war, welches Team oder welche Prediction von unserer Vorhersage fandest du die schwächste oder würdest du am liebsten zurücknehmen? Und ich glaube, wir hätten beide unsere Griechenland-Prediction genommen. Ja. Weil, ja, ich glaube sogar, dass ich uns da so ein bisschen reingelabert habe, weil ich weiß noch, ich habe vor der Pod-Aufnahme mir ein paar Videos angeguckt über die neue Zusammenstellung der Griechen und das neue Coaching und das ganze Potenzial quasi. Es war ein kompletter Potenzialpick. So, ey, wenn die das alles so, wie es beschrieben ist, aufs Parkett bringen, ja, dann sind die unaufhaltsam. Und ich meine, man muss sagen, sie waren ja trotzdem in diesen Spielen. Also auch gegen Spanien, sie waren ja in dem Spiel drin. Sie haben es am Ende dann knapp verloren. Ich muss sagen, ich habe die Crunch-Time leider nicht gesehen. Das war so eine komische Experience für mich, weil ich musste eigentlich zu einem Termin und habe dann, während ich gelaufen bin, auf dem Handy quasi das Spiel geguckt. Und deswegen habe ich nicht alles mitbekommen. Und die letzten 3 Minuten habe ich dann gar nicht mehr gesehen und habe dann am Ende gesehen, die Griechen haben es halt verloren. Da war es aber zum Beispiel noch super knapp, so 2-3 Minuten vor Ende. Das ist so, Giannis erinnert mich gerade etwas an Dirk Anfang der 2000er. Dieses, ey, da haben wir vielleicht einen der besten Spieler der Welt, aber das Team um ihn herum deckt es einfach überhaupt nicht ab, ist nicht auf dem gleichen Niveau, kann ihn international nicht so den Rücken stärken, wie er das bräuchte. Und das ist einfach schade. Und das ist eigentlich auch komisch, weil bei Griechenland auch so eine krasse Basketballnation ist, wirklich gute Euroleague-Teams auch hat. Aber irgendwie in die Nationalteams hat sich's bis auf 2006, da wurden sie, glaube ich, Weltmeister oder Bronze bei Weltmeisterschaft oder so. Abgesehen davon hast du eigentlich die Griechen wenig immer auf dem Schirm gehabt. Klar, die hatten auch krasse Battles so mit Deutschland bei manchen Turnieren. So, ich erinnere mich da an Diamantidis und solche Spieler. Aber so wirklich, dass Griechenland ein Faktor war, ist jetzt auch schon gut 10, 15 Jahre her.
Ja, also du hast nicht großartig viel verpasst in der Crunch-Time, weil das war dann auch relativ wilder Basketball und Giannis hat dann top of the key, also die Griechen haben es dann auch einfach nicht mehr geschafft, zum Korb zu kommen. Giannis musste dann auch einmal den Dreier nehmen und dann danach war eigentlich das Ding dann auch so gut wie durch. Ja. Das größte Problem der Griechen ist einfach ihr Backcourt. Also da fehlt einfach, da fehlt ein Spieler, der das Spiel leitet, lenkt, der im Pick and Roll eine größere Gefahr ausstrahlt als jetzt ein Thomas Walkup und ein Nick Calatis. Kalathis hat jetzt in diesem Spiel sogar 2 von 6 von draußen getroffen, was ja normalerweise auch überhaupt nicht sein Wurf ist. Da fehlt einfach Qualität. Und ich sag immer, es ist, wenn du gar keinen hast auf der Guard-Rotation, der das Pick-and-Roll so ein bisschen beherrscht und so ein bisschen lenken und leiten kann und vielleicht auch mal Double-Teams auf sich ziehen kann, dann ist es halt brutal schwer. Und das haben die Griechen nicht. Und Thomas Walker und Kalathis, die sind da einfach zu schwach. Im Frontcourt sind die Griechen eigentlich gar nicht so schlecht aufgestellt. Aber es gibt dann unglaublich wenig Platz für Giannis, der dann auch ganz, ganz viel aus Post-Up-Situationen heraus arbeiten muss. Die Spanier haben das natürlich dann auch die ganze Zeit gedoppelt, weil die Spanier gesagt haben, ist uns egal, spiel den Ball halt weiter. Ihr Griechen seid nicht die Sharpshooter. Also dann lieber nimmt dann einen Papa Giannis oder ein Papa Nikolaou ist einer der besten Shooter, nehmen wir jetzt vielleicht nicht unbedingt. Oder Larentzakis, nehmen die Jungs halt die Würfe. Aber damit können wir besser leben, als dass Giannis in der Post-Up-Situation einen von uns aufpostet und spinnt dann über die Baseline Richtung Korb. Das macht er dann gefühlt 10 Mal und macht dann am Ende irgendwie seine 30 Punkte. Hat er trotz allem gemacht, 27 Punkte am Ende. Aber ja, die Griechen spielen jetzt zum Abschluss gegen Australien. Und das Verrückte ist, dass sie immer noch weiterkommen können. Das ist halt wirklich in dieser Konstellation, dass der Gruppendritte halt auch noch weiterkommen kann, echt irre. Man darf aber auch nicht vergessen, es gibt halt auch noch die anderen Gruppendritten. Also wenn jetzt Griechenland gewinnen sollte gegen Australien und schafft es irgendwie auf Platz 3, dann heißt es ja nicht automatisch, dass sie weiter sind. Und wenn ich ehrlich bin, nach den ersten beiden Spielen, muss ich sagen, Kanada, Australien, Spanien haben mir einfach besser gefallen. Die Griechen spielen wirklich keinen schönen Basketball. Und ich wünschte mir, ich hätte mich mehr getraut, nicht nur zu sagen, Australien, Underdog, ich liebe die Jungs, aber ich habe sie nicht in meinen Top 5 dabei. Ich wünschte mir, ich hätte Eier gehabt und hätte gesagt, Australien, ich glaube an euch, ihr seid ein gutes Team. Ihr habt zwar jetzt gegen Kanada verloren, aber da wünschte ich mir, dass ich mir ein bisschen mehr zugetraut hätte, weil ich Australien einfach saugeil finde.
Ja. Australien, super Punkt, müssen wir auf jeden Fall drüber reden. Erstmal die Entwicklung von Josh Giddey. Also wie Giddey spielt, da sprichst du über jemand, der das Spiel lenkt, jemand, der einfach ein Gefühl fürs Spiel hat, jemand, der sein Shooting verbessert hat. Ich finde, Giddey spielt unglaublich bisher. Ich glaube, die zweite Halbzeit im zweiten Spiel war nicht mehr so stark von ihm, aber ja, die ersten anderthalb haben mir sehr, sehr gut gefallen. Und ja, du hast... Also ich habe zum Beispiel auch nicht erwartet, dass Jock Landale so gut spielt. Mhm. Weißt du, das waren so Situationen ich kann es besser, wenn ich mir einen Boxscore schnell aufrufe. Dann habe ich ein bisschen mehr die Namen vor Augen. So, genau. Also nochmal, ich fand Giddey, wie gesagt, sehr, sehr stark. Jock Landale ist, das meinte ich, 16 Punkte, 12 Rebounds, 7 von 10 gegangen gegen die Kanadier, was ich auch wirklich stark fand. Patty Mills war in dem Game nicht so stark, dafür Dyson Daniels ein bisschen mehr, von dem ich ja auch riesen Fan bin. Und dann in dem Kanada-Game war es halt X-Faktor Dante Exum, auch du so ein bisschen vergisst, die Australier haben auch noch Dante Exum, ist so ein bisschen wie bei Dallas, dass man immer vergisst, die haben den. Und 15 Punkte von der Bank, 6 von 9, einfach überragend gespielt.
In 16 Minuten, Leute, das ist schon echt krass. Ja.
Ja, am Ende hat es nicht gereicht, du sagst es richtig, jetzt haben die Australier. Das Ding ist, ich weiß nicht, ob ich den Griechen zutraue, dass sie die Australier schlagen. Weil ich finde, die Australier sind echt gut, die haben eine sehr, sehr gute Perimeter-Defense und das hat die Griechen ja komplett gekillt gegen Kanada, als diese ganzen kanadischen Guard-Monster angefangen haben, einfach ihre Guards unter Druck zu setzen. Das haben die von Anfang an gemacht und die Griechen haben überhaupt keine Offensive hinbekommen, aber so gar nicht. Und ich glaube, dass die Australier nicht ganz das Personal haben wie die Kanadier in dem Bereich, aber sie haben trotzdem gute Defender und wie gesagt, so ein Dyson Daniels kann auch deinen Guard
spielt brutal.
Komplett übers Feld abpicken. Also ich glaube, dass das gar nicht so gesetzt ist, dass die Griechen hier die Australier schlagen. Ich kann mir eher vorstellen, dass die Griechen sogar mit 3 Niederlagen aus dem Turnier gehen und die Australier, wenn es denn von den Standings her klappt, dass die weiterkommen.
Ja, also ich würde auch tippen, dass Australien gegen Griechenland gewinnt. Und dann ist halt die Frage, schafft es Spanien als Gruppendritter weiter, wenn die aber natürlich auch verlieren, die spielen dann gegen Kanada. Ich weiß nicht, wie krass ernst Kanada dieses Spiel letztendlich nimmt, weil die sind, glaube ich, so oder so jetzt als Gruppenerster durch, oder? Warte mal. Gruppenerster.
Ja, klar, nee, weil die sind das. Die ja, sind doch, aber sind das einzige sie. Team, was 3-0 will. Was kann. Nee, warte.
2-0 sind sie und haben jetzt 4 Punkte. Selbst wenn sie jetzt verlieren würden, würden sie auf 5 Punkte kommen.
Ja, aber das können die anderen Teams ja auch noch. Ja, also wenn Australien jetzt gewinnt, dann stehen sie ja auch 2-1.
Ja, aber ich glaube, dann gilt auch der direkte Vergleich Kanada-Australien. Und ich glaube, dann wäre Kanada als... Also ja, ist echt eine interessante Frage. Wenn Kanada natürlich jetzt nochmal Vollgas gibt, dann glaube ich persönlich nicht daran, dass Spanien eine Chance hat. Dann hätte Spanien nämlich auch das Spiel verloren. Dann würde Australien bei 2-1 stehen, Spanien bei 1-2 und Griechenland bei 0-3. Und dann, ja, dann wäre Spanien zumindest als Dritter mit der Möglichkeit noch dabei, dass man eventuell weiterkommen könnte. Dann ist natürlich die Frage Japan, Brasilien. Wie spielen die beiden gegeneinander? Also auch das ist das letzte Spiel, dann, obwohl beide ja bei 0-2 stehen, super spannend. Und Puerto Rico gegen Serbien. Ja, Südsudan. Ey, das wird noch super spannend. Also das haben wir ja auch schon vor Olympia gesagt, dieser Gruppendritte, wer sich da dann am Ende irgendwie durchsetzt, da bin ich echt gespannt. Serbien muss jetzt natürlich auch unbedingt gewinnen, was sie tun werden gegen Puerto Rico.
Also Puerto Rico ist nicht besonders gut. Nee, die haben ja gegen Südsudan verloren. Ja. Die sind nicht besonders gut. Die haben halt Alvarado, der echt krass ist auf diesem Niveau, aber nee, Serbien gewinnt das locker.
Ja. Okay, Australien, habe ich da noch irgendwas dazu? Ja, da ist ein Daniels, hey, der ist echt defensiv eine Maschine, offensiv. Weiß ich nicht, ob er da irgendwann den Sprung schaffen kann, weil es wäre super geil, weil defensiv ist es wirklich eine Macht. Josh Giddey finde ich sowieso ganz schön, dass er so ein bisschen nach diesem Trade einfach die Leute jetzt so ein bisschen Lügen straft und sagt, hey Leute, ich bin jetzt hier nicht irgendwie eine Gurke. Mal gucken, ob er diesen Dreier in der NBA dann auch so mitbringt, weil jetzt diese beiden Spieler hat er den echt hochprozentig getroffen und auf der anderen Seite, genau über Kanada haben wir noch gar nicht geredet. SGA 16 Punkte, aber bisher so ein bisschen der heimliche MVP bei den Kanadiern, oder ist RJ Barrett mit seinen 24 Punkten in dem Spiel und im ersten Spiel hat er, glaube ich, auch 20 oder 21 Punkte.
Ja, RJ Barrett ist super, aber also der beste Spieler bleibt trotzdem Shea. Ich finde, RJ macht einfach das Beste aus seiner Rolle, insofern, dass die gegnerischen Teams gar nicht so mit ihm rechnen. Er hat auch wirklich gut getroffen. Er hat ja einen, das vergisst man immer, er hat für einen Guard eigentlich einen sehr Forward-ähnlichen Körper. Also er ist mehr ein Forward als ein Guard, spielt aber Guard. Er ist unglaublich groß, unglaublich breit, hat eine Menge Körper einfach so insgesamt. Ich habe ihn ja mal live gesehen in Hamburg und war so richtig so, wie sieht der aus? Also das ist ganz komisch zu beschreiben, wenn man den nicht mal live gesehen hat. Aber ja, super robuster Spieler, deswegen kommt er auch zum Korb. Und er profitiert natürlich davon, dass Shea so überragend spielt. Also ich finde, Shea, der hatte ja im zweiten Spiel hat er dann Foul Trouble, saß deswegen ein ganzes Viertel, deswegen war er da auch nicht Topscorer. Aber es geht schon alles von Shea aus, finde ich, bei den Kanadiern. Und dann, wer wirklich auch die MVPs sind Lu Dort und Dylan Brooks in der Defense. Mhm. Also was die beiden wegverteidigen, da sieht kein Team mehr Land. Dylan Brooks hat Giannis verteidigt die meiste Zeit in dem Griechenland-Spiel, weil die Kanadier eben keine Größe haben. Wo ich nach wie vor darauf warte, dass irgendein Team das bestraft. Bisher haben wir es nicht gesehen. Vielleicht sehen wir es nie. Und vielleicht wird das auch eine Prediction, die sehr schlecht altert von mir. Weil ich habe immer gesagt, ey, die sind zu klein, die Kanadier, die sind zu klein. Aber vielleicht brauchst du die Größe gar nicht, wenn es so weitergeht. Wobei, ey, triff mal auf USA und verteidig Embiid mit Olynyk und Dylan Brooks. Dann kann es sein, dass schon der NBA Embiid rauskommt oder Anthony Davis oder verteidigt mal Jokic so. Also sie haben es gegen Giannis ganz gut gemacht, aber Giannis hatte dann auch eine starke zweite Halbzeit. Also sie haben es nur in der ersten Halbzeit wirklich kontrollieren können. Es bleibt mein großes Fragezeichen bei Kanada, genauso wie die Jamal Murray Personalie. Wie siehst du Jamal Murray? Also 2 Spiele, 2-mal von der Bank und 2-mal, glaube ich, 2, 3, 4, 5 Punkte. Keine guten Quoten. Er wirkt wie ein
Fremdkörper. Ja.
100%, ja.
Ja, er wirkt wirklich wie ein Fremdkörper. Ich finde es erstmal super spannend, dass die Kanadier das so durchziehen mit ihrem Smallball-Lineup. Und irgendwie ergibt das sogar Sinn, weil ich glaube, so auf diesem Fieberniveau ist die Größe vielleicht gar nicht so mitentscheidend. Und dadurch nimmst du dir vielleicht auch so die ein oder andere Schwachstelle, weil ich erinnere mich an unsere Preview. Und ich habe ja gesagt, da habe ich dich ein bisschen reingelabert. Ich habe gesagt, die Kanadier sind nicht so stark im Frontcourt. Kann ich mich noch dran erinnern?
Okay.
Da wusste ich aber nicht, dass die Kanadier einfach sagen, was für ein Frontcourt. Wir spielen einfach die ganze Zeit Smallball-Lineups. Also der Einzige, der da wirklich noch Minuten bekommen hat, war ein Dwight Powell. Aber ein Kelly Olynyk hat nur 4 Minuten bekommen. Ein Cam Birch, genau, Cam Birch hat nur 8 Minuten bekommen und ansonsten ziehen die
Trey
einfach...
Trey Lyles haben sie noch.
Genau, Trey Lyles hat auch nur 7 Minuten bekommen. Also die spielen einfach, die spielen einfach Small Ball. Jetzt zu deiner Frage mit Jamal Murray. Jamal Murray funktioniert in diesem System halt nicht so wie jetzt bei den Denver Nuggets. Vor allen Dingen an der Seite von Shea gefällt mir das einfach überhaupt nicht. Das ist meistens dann Isolation Basketball. Er ist Offball, irgendwie auch ein Fremdkörper. Du kannst jetzt natürlich nicht sagen, Jamal Murray cutte seine Minuten noch weiter runter, aber er gibt dir defensiv jetzt nicht das, was dir ein Dylan Brooks und was dir ein Lou Dort gibt. Und offensiv bisher kreiert er halt auch nicht so wirklich für andere. Also, dass irgendwie auch Räume entstehen dann für die Teammates drumherum. Das macht halt ein Shea einfach so überragend stark. Mhm. Ein Shea ist so gefährlich im Drive aus der Mitteldistanz und hat dann immer eigentlich 2 Leute auf sich. Und das passiert bei einem Jamal Murray überhaupt nicht, der viele schwierige Abschlüsse nehmen muss. Und bisher, ja, wenn er nicht mit dabei wäre, weiß ich nicht ehrlich gesagt, ob es viel schlechter laufen würde für die Kanadier, um das jetzt mal so hart zu formulieren.
Das stimmt, ja. Er bekommt aber auch nicht viel Hilfe auf der Bank. Das kann man vielleicht auch noch erwähnen. Also Nickeil Alexander-Walker ist zum Beispiel bisher auch komplette Enttäuschung von der Bank. Du hast die anderen gesagt, so Olynyk, Cam Birch, Trey Lyles, Andrew Nembhard. Das ist jetzt alles nicht, dass bei denen gut läuft. Also die ganze Bank von Kanada funktioniert nicht wirklich. Und wenn wir dann halt über Anspielstationen oder so reden für Murray, dann muss man quasi so fair sein und sagen, ja okay, der passt dann vielleicht mal den Ball auf Nickeil Alexander-Walker und der geht wieder 0 von 6 von der Dreierlinie. Ja, dann bringt ja auch der Pass nicht so und dann steht da auch kein Assist bei Murray. Also da kann man eigentlich fast sagen, mit seinen 5 Punkten und 5 Assists hat er schon fast überperformt, wenn man sich anguckt, mit wem er die meiste Zeit gespielt hat. Es ist echt eine interessante Konstellation. Ich muss sagen, ich habe so ein bisschen versucht, meinen Blickwinkel drauf zu ändern. Insofern, dass ich gesagt habe, ey, man kann das auch mal positiv betrachten oder einem Spieler zumindest positiv anrechnen, dass der, obwohl er Jamal Murray ist und diesen Namen mitbringt, dass er sagt, ja, okay, ich komme von der Bank. Und ja, okay, natürlich ist das Shays Team und da müssen wir gar nicht drüber streiten. Und ich erwarte nicht mal, dass ich in der Crunch-Time auf dem Feld bin. Und das, obwohl ich Jamal Murray bin in meiner Prime. Also das muss man ja halt echt mal erwähnen. Das ist einer der besten Guards der Liga, ein NBA-Champion. Und der sagt gerade, ja, bring mich von der Bank und ich habe scheiß Quoten und alle lachen über mich. Du siehst es ja jeden Tag, die Postings über ihn. Seine Stats werden gepostet, so Jason Tatum-Vergleiche werden gezogen, weil er auch viel auf der Bank hockt und so weiter. Das ist ja nicht das, was du haben willst als olympische Experience, wenn du Jamal bist. Und das dann trotzdem zu machen und in Kauf zu nehmen für das große Wohl des Teams, ist schon stark.
Ja, das stimmt. Also man kann natürlich das Ganze auch immer ein bisschen anders betrachten. Und vielleicht brauchst du ihn auch später noch. Ja, in der Gruppe hat man sich jetzt durchgesetzt. Und ich sag bloß Jamal Murray gegen die Lakers. Tut mir leid, Lakers. Da hat er auch nicht so super gespielt in der Serie, aber er hat halt einfach 2 verdammt wichtige Würfe gemacht und vielleicht sagst du dann doch in wirklich richtig engen Spielen, dann packe ich halt doch vielleicht lieber einen Lou Dort oder einen Dylan Brooks runter, weil dann brauche ich halt einfach Shotmaking an der Seite von Shea und das hast du dann natürlich mit Jamal Murray, ja, jemand, der seinen Wurf auch jederzeit selber loswerden kann, also die Sample Size ist mit 2 Spielen natürlich auch super klein und in der Nationalmannschaft ist es dann manchmal auch einfach gar nicht so schwierig, gar nicht so leicht, weil es einfach schwer ist. Es ist ein System, was vielleicht nicht auf dich zugeschnitten ist. Björn hat es gerade eben schon angesprochen. Die Bank ist jetzt vielleicht nicht die Creme de la Creme an deiner Seite. Also kann man schon so ein bisschen auch die schützende Hand über ihn halten. Und trotz allem, Kanada ist durch, ganz souverän. Und wir haben uns, glaube ich, darauf geeinigt, oder dass Australien sich noch durchsetzt als Gruppenzweiter, weil sie Griechenland besiegen.
Sieht im Moment so aus, ja.
Ja.
Sieht auf jeden Fall danach aus.
Gut. USA, Serbien, da haben wir noch gar nicht drüber geredet.
Genau, also lass mal in Gruppe C jetzt und dann machen wir das Ding dann zu. Also wir reden über USA, wir reden über Serbien. Meine Kamera geht das 6. Mal heute aus. Ich raste aus hier. Ja.
Ah, alles gut.
Solange ihr mich hören könnt, passt es. Es ist nur ärgerlich für uns, wenn wir irgendwas rausklippen wollen und dann sehe ich immer, dass die Kamera nicht geht. Das liegt leider daran, dass im Studio super warm wird und ich die Kamera nicht runtergekühlt bekomme, dass die dann stabil bleibt. Aber egal. Ja, USA gewinnt gegen Serbien. Also, man muss sagen, das war ja schon besonders, weil in den anderen Gruppen war jetzt nicht sofort das Spitzenspiel, vor allem nicht in der deutschen Gruppe, da sind Frankreich und Deutschland sich bisher so aus dem Weg gegangen und bei der Gruppe C hat es halt direkt am Anfang geknallt. Es war sofort USA, Serbien, die zwei Powerhouses gegeneinander und dann, again, obwohl USA nicht super rund läuft, obwohl sie nicht gut eingespielt sind und du merkst es in vielen Momenten, ey, die hauen einfach mal die Serben mit 20 weg.
Ja.
Das ist schon eine Machtdemonstration gewesen. Und man muss sagen, die Serben wirkten auch alles andere als rund. Also Bogdanovic hat nicht gut gespielt. Viele der Serben haben nicht gut gespielt. Ich glaube, am Ende waren es, ich habe den Boxscore nicht vor mir, war es nicht Dobic, der sie überhaupt so ein bisschen im Game gehalten hat?
Dobric, ja, hatte 13.
Dobric, genau, ja, sorry.
Hatte genau 13. 13 Punkte war der drittbeste Scorer hinter Jokic und Bogdanovic, aber es war schon, es war irgendwie, sie sind ja erstmal super reingekommen mit 10-2 und ich kann mich auch dran erinnern, ja. Avramovic ist für mich ein super geiler Spieler, war super aggressiv am Anfang und hat offensiv auch relativ schnell seine 8 Punkte gemacht, hat dann später hinten raus nochmal Punkte gemacht und dann ist ja, die USA lagen dann relativ schnell mit 2-10 zurück. Und dann ist das auch, was Björn gerade anspricht. So, die spielen nicht mal perfekt, aber da ist so viel Qualität auf dem Feld.
Ja,
weil,
ja.
Wisst ihr, es wurde über jeden geredet in diesem Spiel. Über Kevin Durant, über LeBron James, über, das muss ich nochmal kurz schauen, wer bei den US-Amerikanern noch aufgezockt hat. Drew Holiday und so weiter und so fort. Aber wisst ihr, wer am Anfang diesen Rückstand egalisiert hat? Es war Devin Booker. Das ist einfach nur so, Devin Booker hat dann, glaube ich, hintereinander 2 oder 3 Dreier gesplasht und über den redet halt kein Mensch. Also das ist wirklich, da ist so viel Qualität und du hast halt immer, da könnte man jetzt mit Chancenberechnung reingehen, wie hoch ist die Chance, dass bei 12 solchen Stars in jedem Viertel einer vielleicht mal komplett eskaliert, verdammt hoch.
Ja.
Und dann am Anfang war es dann Devin Booker, dann dreht Kevin Durant komplett am Rad und verwirft keinen einzigen Wurf, geht damit, ich glaube, 20 Punkte, oder? Waren es 20 Punkte?
21
Punkte. In die Halbzeit, hat keinen einzigen verworfen. Ich habe mich am Ende dann richtig darüber geärgert, dass er diesen einen Wurf noch daneben gesetzt hat, weil es natürlich dann nochmal irgendwie besonderer gewesen wäre, wenn es dann halt wirklich eine perfekte Statline gewesen wäre. Aber die Serben haben dann vor allen Dingen, jedes Mal, wenn Jokic auf der Bank saß, dachte ich mir, oh nein, oh nein.
Yeah.
Und er saß manchmal viel zu lang. Also Jokic hätte in diesem Spiel, so blöd das klingen mag, er hätte eigentlich fast durchspielen müssen, wenn die Serben auch noch die auch eine Chance hätten haben wollen. Kannst du natürlich auch nicht bringen. Habe ich mir übrigens auch bei den Spanien gegen Griechenland, habe ich mir auch manchmal gedacht, warum sitzt denn jetzt bitte gerade eben Giannis auf der Bank, wenn es mega eng ist? Ich weiß, das ist natürlich, du musst irgendwann durchatmen und auch ein Giannis ist irgendwann am Arsch. Aber immer in so Momenten, wo ich mir dachte, ey, jetzt ist Griechenland gerade eben mal wieder dran, dann sitzt Giannis wieder 3-4 Minuten auf der Bank, zack, führt Spanien wieder mit +8. Also, und ähnlich war es auch irgendwie bei Serbien gegen USA. Jokic auf der Bank, zack, bumm, gab's direkt auf den Sack.
Bei Griechenland kann ich es dir ehrlich gesagt nicht erklären, weil die wissen eigentlich, wie abhängig sie sind von ihm. Ich glaube, bei Serbien und Jokic ist so ein bisschen die Philosophie. Ich meine, das ist auch halt mit Pesic ein ganz anderer Coach als bei Griechenland, wo es ein neuer Coach ist. Aber ich glaube einfach, dass bei Serbien so ein bisschen das Motto gilt, so niemand ist größer als die Mannschaft und wir sollten nicht von einem Spieler abhängig sein. Und deswegen kommt Jokic ganz normal zu normalen Rotations auch auf die Bank. Und ich glaube, dass es so ein bisschen so gesehen wurde, ey, das ist Vorrunde. Wir gucken uns das jetzt mal ganz genau an, was die Amis machen. Wir schauen uns an, wie die Minuten ohne Jokic funktionieren. Okay, funktionieren gar nicht. Ich hab den Run nicht mehr genau vor mir, aber es war ein sehr deutlicher Run, wenn Jokic auf der Bank war, das stimmt. Aber ich glaube, dass die Serben das sehr entspannt sehen. Ähnlich wie die Spanier früher, die auch in der Vorrunde gegen USA verloren haben mit 20 und dann im Finale gegen sie standen und da super enge Spiele bestritten haben. Ich kann mir vorstellen, dass die Serben ehrlich gesagt was Ähnliches bringen werden. Also die haben, glaube ich, dieses erste Vorrundenspiel jetzt nicht todesernst genommen. Sonst bin ich bei dir, dann hätte Jokic durchspielen müssen. Und ich glaube, in einem Finale spielt er auch durch.
Mir ist übrigens, also ich sehe gerade, dass er trotz allem mit 30 Minuten, mit Abstand am meisten Minuten gespielt hat.
Ja.
Aber ich bin da, ja, du hast recht, in der Gruppe jetzt vielleicht nicht, aber dann später in der K.O.-Phase würde ich einfach den Tom Thibodeau auspacken und sagen, Jokic, Alter, du spielst jetzt einfach die 40 Minuten durch, da gibt es jetzt keine Gnade, wir brauchen dich. Die sind einfach im Frontcourt nicht so gut aufgestellt. Also dann auch mit Milutinov und mit Jovic und so weiter. Du hast einfach dann auch keine wirkliche Shot Creation, ne? Und das ist, boah, also ohne Jokic auf dem Feld ist es schon wirklich schwierig. Und ich weiß nicht, wie man die Minuten überstehen möchte. Jetzt nicht nur gegen die US-Amerikaner, sondern ehrlicherweise auch gegen andere Teams. Am Ende wird das dann halt eine brutale Klatsche, 110 zu 84. Und ja, ich will die Serben jetzt nicht irgendwie zu schlecht bewerten, weil vor dem Turnier habe ich gesagt, auf jeden Fall ein Medaillenkandidat. Jetzt ja. Gegen die USA hat man aber dann auch schon gemerkt, ey, nur eine kleine Schwachstelle und die US-Boys werden dich einfach auseinandernehmen. Und das ist halt in dem Spiel dann passiert.
Das stimmt, aber wenn ich jetzt so ein bisschen die Serben quasi in Schutz nehmen kann, einmal, die haben 24% von der Dreierlinie geschossen, 9 von 37.
Stimmt, die haben das gar nichts getroffen, ja.
Das ist abartig und die werden nicht nochmal so schlecht schießen. Dafür sind sie eigentlich zu gut von der Dreierlinie. Und dann dieses, wir reden ja immer darüber, ey, Basketball ist so ein Momentumsport und wer gerade einfach einen Run hat, der kann wirklich auch dann die Führung ausbauen und das gegnerische Team demoralisieren. Also wenn Kevin Durant, das wissen ja die Serben auch, der hat keine Minute Vorbereitung gespielt, wechselt ein von der Bank und fängt an, einen Wurf nach dem anderen zu ballern, 3, 4 Dreier mit dabei, alles perfekt, kein einziger Fehlwurf, ey, da bist du einfach demoralisiert. I'm sorry. Und dazu spielt LeBron noch überragend. Der hatte übrigens auch, ich meine sogar, der war auch perfekt
aus dem Feld. Der war perfekt in der ersten Hälfte, ja.
Zur Halbzeit war der auch noch perfekt aus dem Feld. Und LeBron hat sowieso überragend gespielt. Also ich glaube, dass man das auch nicht unterschätzen darf, wie wichtig KD in dieser Form war. Und ob wir das jetzt zum Beispiel nochmal so bekommen, dass der 21 Punkte macht ohne Fehlwurf, ist auch selbst bei der Genialität von KD so ein bisschen auf jeden Fall im Zweifel. Und ich finde es gut, dass du Devin Booker ansprichst, weil ich habe reingeschissen in meinem eigenen Video. Ich habe das nämlich gar nicht mitbekommen mit Booker irgendwie in dem Spiel. Ich weiß nicht warum, du kennst es sicherlich auch, du guckst ein Spiel und über einen Spieler hast du schon wie so eine vorgefertigte Meinung und dann selbst wenn der was macht in dem Spiel, du hast immer noch mehr die vorgefertigte Meinung im Kopf als das, was du wirklich gesehen hast. Mhm. Und ich bin wirklich in dieses Video und habe gesagt so, ey, Devin Booker war mal wieder nicht so gut und merkt dann während des Videos quasi, warte mal, der hat 12 Punkte, 4 von 6, 4 von 5 von der Dreierlinie. Und dann haben das auch ein paar Leute in die Kommentare geschrieben und ich habe dann auch gesagt, ja, ey Leute, my bad. So, das war einfach mein Problem, was ich da hatte. Ich habe das falsch eingeschätzt oder mir nicht richtig angeguckt, was Booker gemacht hat. Auch das ist ein Riesenluxus gewesen für die USA. Ey, die haben am Ende 56% von der Dreierlinie geschossen. Ja. Dieses Team war abartig effizient. Booker 4 von 5, Holiday 3 von 5, Kevin Durant 5 von 5, Edwards 2 von 3. Also das sind abartige Quoten, die hatten.
Ja, es kam an dem Abend, glaube ich, einfach super viel zusammen. Die Serben treffen von draußen gar nichts. Dadurch hast du auch kein wirkliches Spacing. Die Amis haben natürlich auch die Zone dann zugemacht. Vorne hast du den Kevin Durant, der alles trifft. Das Dreier-Shooting an dem Abend. Weiß nicht, ob es in dem Turnier noch mal besser wird. Also, du hast es ja gerade eben schon vorgelesen. 56% ist halt 18 von 32. Besser geht's eigentlich gar nicht. Und am Ende ändert das ja auch überhaupt nichts für die Serben. Das war klar, die USA, das ist ein Spiel. Wir schauen einfach, wenn wir es gewinnen können, ist es super geil. Wenn nicht, müssen wir einfach nur Puerto Rico und den Südsudan besiegen. Und dann sind wir trotzdem ganz klar weiter und stehen im Viertelfinale. Und dann, glaube ich, auch wird das noch mal ein ganz anderes Spiel, wenn es in die K.O.-Phase geht. Ich möchte unbedingt Kanada gegen die USA sehen in der K.O.-Phase.
Ja. Oh, wäre das geil.
Das wäre, weil ich glaube, dass die Kanadier die Möglichkeit hätten, Team USA zu besiegen mit ihren eigenen Waffen. Alle sagen ja immer, die Amerikaner haben Probleme mit Team Basketball. Ich glaube, ehrlich gesagt, du besiegst sie vielleicht am ehesten genau mit dem gleichen Basketball, den sie halt alle gewohnt sind aus der NBA. Und das bedeutet einfach Shea, Drives, geile Pässe, Shooting ohne Ende mit Dylan Brooks und Lou Dort, eklige Verteidiger. Ich weiß gar nicht, ob du die Amis unbedingt so mit diesem Team-Basketball besiegen kannst, weil das hat bei den Serben jetzt zumindest im ersten Spiel mal so überhaupt nicht funktioniert. Und die haben es ja auf jeden Fall probiert.
Ja. Kanada, USA wäre der Traum. Also das will ich unbedingt.
Und vor allen Dingen, bevor die auf uns treffen, wäre das geil, damit sich die einfach selbst eliminieren.
Das gab es letztes Jahr auch bei der WM. Da gab es irgendein Matchup vor uns. Und da haben wir auch gesagt, ey, Gott sei Dank treffen die sich zuerst. Aber dann haben wir trotzdem die USA abbekommen und haben dann am Ende gewonnen. Ja, also können wir mal kurz festhalten. Ich glaube, die USA, jetzt haben wir sie ein Spiel erst gesehen. Heute Abend sehen wir sie gegen Südsudan. Ich glaube, wir bleiben dabei, oder? USA einfach unbeatable, egal wie sie spielen. Und USA wird Gold holen. Aber was halt vorbei ist und was ja eine coole Entwicklung der Welt ist, es ist halt vorbei, dass sie jedes Team einfach im Schlaf nach Hause schicken. Mhm. Weißt du, es kann sein, dass gegen Kanada das Ding nur ein 10-Punkte-Game wird. Es kann auch sein, dass gegen uns eng wird oder vielleicht gegen eine andere Mannschaft noch. Die Franzosen habe ich jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen raus. Ich würde sagen, Serben in der Hauptrunde, Kanadier in der Hauptrunde und wir in der Hauptrunde. Ich glaube, wir können in den USA schon echt, diese drei können den USA echt Probleme bereiten. Und ich kann mir vorstellen, dass dann die Spiele auch mal knapper werden. Aber dass man wirklich Spiele gewinnt, da komme ich dann wieder zu dem Punkt, den du vorhin gesagt hast. Ey, da sind 5 Spieler auf dem Feld, die normalerweise in der NBA die größten Würfe nehmen. Das ist einfach ein anderes Niveau. Das ist ein anderes Niveau als, oh, ich bin Fieber Patty Mills oder ich bin Fieber Dennis Schröder. Ja, aber Bro, das hat einen Grund, warum du nicht LeBron James bist oder Kevin Durant. So, ja. Wir reden hier von den besten Spielern ever. Ich glaube, USA ist unbeatable. Aber die Spiele werden knapper und geiler.
Die USA, die sagen zwar immer selber, wir brauchen das perfekte Turnier und wir dürfen uns keine Fehler erlauben, damit wir Gold gewinnen. Auf der anderen Seite kannst du auch sagen, ja, du brauchst gegen die USA das perfekte Spiel, damit du sie überhaupt irgendwie auch nur kitzeln oder angreifen kannst. Ja. Im Endeffekt bräuchtest du den Showcase in London nochmal einen Ticken konsequenter im vierten Viertel. Und das musst du erstmal wiederholen, wenn du auf sie treffen solltest. Also der Showcase in London war schon krass.
Und sobald LeBron eingewechselt wird, zieh ihm einen miesen Ellenbogen.
Ja, richtig. Mo,
damit er nicht eskalieren kann.
Grünes Licht mal einfach flagrant too fett in die... Nein, Spaß, wir wollen hier natürlich keine Gewalt fördern. Nee, also Team USA, jetzt mal gucken gegen den Südsudan und am Ende...
Dann noch gegen Puerto Rico, aber das werden 2 easy wins.
Am Ende sind wir gar nicht so oft, weil wir gesagt haben, USA und Serbien setzen sich durch. Wir haben auch gesagt, USA an der 1, Serbien an der 2. Ich glaube immer noch, dass es so kommen wird. Wir haben gesagt, Deutschland an der 1 und Frankreich an der 2. Auch da glaube ich immer noch dran, dass es so kommen wird. Wir haben Kanada weitergeschickt und bei Griechenland haben wir halt eventuell reingeschissen. Ja. Ich habe halt die Spanier, glaube ich, habe ich die Spanier nach Hause geschickt. Ich habe gesagt, die Spanier sind zu alt und haben so eine scheiß Vorbereitung gespielt. Deswegen drücke ich mir selber die Daumen, dass die Spanier es vielleicht noch irgendwie verkacken und nicht weiterkommen.
Ja, ich weiß, dass wir die Griechen sehr hoch gepusht haben und ich weiß, dass wir die Franzosen so ein bisschen vergessen hatten und die Kanadier. Ich glaube, ich bin auf jeden Fall schuldig, dass ich die Kanadier sehr unterschätzt habe. Aber bisher haben sie als... Ja, sie haben halt Giannis getroffen, aber wir haben schon gemerkt, die Griechen sind überhaupt kein gutes Team gerade. Ich bin echt gespannt, was passiert, wenn die ersten richtigen Bigs auf die Kanadier treffen. Ob dann was passiert oder ob die auf Guard einfach so gut sind, dass es keinen Unterschied macht, da bin ich mal gespannt. Übrigens, wenn wir schon dauernd über die Dominanz von Team USA reden, lass uns das noch kurz erwähnen. Team USA der Damen hat seit 1992 kein Spiel mehr bei Olympia verloren und ist auf einem 56-Spiele-Winning-Streak. Das ist schon krass. Und die gewinnen auch ihre Spiele oder dominieren immer noch diese Turniere, als wäre es 1992. Also der Gap ist schon verdammt, verdammt groß. Ich weiß gar nicht, ob die deutschen Frauen auf die USA treffen werden. Ich habe die Gruppen gerade nicht vor mir.
Werden sie. Ja? Werden sie. Okay. Deswegen war ja auch der Sieg gegen Belgien so geil, weil man in der Gruppe gesagt hat, mit Belgien, USA und Japan wird es schwer für Deutschland weiterzukommen, weil man davon ausging, dass man gegen den Europameister halt nicht gewinnt. Gegen die USA gewinnst du ganz bestimmt auch nicht. Dann hat man so ein bisschen gehofft, dass man gegen Japan gewinnt. Aber jetzt hast du halt gegen Belgien gewonnen. Jetzt spielen die Damen im zweiten Spiel gegen Japan. Und wenn du das gewinnst, bist du durch, Mann. Dann kannst du das dritte Spiel gegen die USA, kannst du von mir aus auch mit 50 aufs Maul kriegen und du bist trotzdem durch.
Dann bin ich mal gespannt darauf, aber ja, USA-Frauen, das ist schon ein krasser Unterschied noch zum Rest der Welt. Es gibt so viel, was ich in dem Frauenbasketball-Kosmos dann aber nicht verstehe. Ich verstehe zum Beispiel nicht, wie kann es denn dann sein, dass die Frauenbasketballerinnen aber so viel mehr Geld verdienen, wenn sie im Ausland spielen? Also wer geht dann da überhaupt zu den Spielen und warum ist es da dann so gefördert und gehypt und gut bezahlt? Gleichzeitig sind die Nationalteams aus diesen Ländern aber so krass den USA wieder unterlegen, die ja eigentlich nur die WNBA haben. Liegt es dann am College-System und den Jugend, der Jugendarbeit, die in den USA so viel besser ist? Ich frage mich das immer, warum im Ausland so viel mehr gezahlt wird für die. Also wen, jetzt no offense, aber wer guckt denn, das war ja jetzt auch mit Brittany Griner, dass die in Russland spielt, wer guckt denn in Russland Frauenbasketball? Also weißt du, warum ist es da so viel beliebter? Ich verstehe diesen ganzen Kosmos irgendwie nicht und wie das mit der Geldverteilung ist.
Ja, ich kann dir diese Frage nicht beantworten. Ich habe gerade eben so nebenbei, wie du erzählt hast, habe ich den Boxscore abgecheckt zwischen USA und Japan bei den Frauen und bin so davor gesessen und habe mir gedacht, what the fuck, weil die Japaner haben einfach 39 Dreier genommen und 15 getroffen und die Amerikanerinnen haben 20 genommen und plus 4 getroffen und gewinnen halt trotzdem mit 26 Unterschied. Also, genau, der Größenunterschied. Ich glaube, die Bilder habt ihr eventuell auch gesehen. Das ist einfach schon, das ist schon krass. Auf der anderen Seite, ey, die deutschen Mädels haben wirklich so geil gespielt gegen Belgien. Ja, also,
Shoutout.
Mal schauen, durch die Gruppe, glaube ich, kommen sie und dann mal gucken im K.O.-System. Super spannend, dadurch, dass es auch hier keinen Turnierbaum gibt. Man hat überhaupt keine Ahnung, auf wen wird man letztendlich treffen. Ich hoffe, Deutschland hat sich jetzt gegen Brasilien, jetzt sind wir wieder bei den Herren, so ein bisschen dieses Spiel genommen. Weiß nicht, wie letztes Jahr gegen Lettland, wo wir so einfach dieses Spiel hatten, wo wir gerade eben so mit einem blauen Auge davon gekommen sind. Hier war es jetzt nicht mit einem blauen Auge, sondern wir haben einfach nicht gut gespielt. Und es ist ja auch noch die Gruppenphase gewesen. Aber ich glaube, jetzt haben wir alle Gruppen besprochen mit einem super stressigen Tag. Ihr wollt gar nicht wissen, was vor dem Podcast abging mit der scheiß Technik. Mal wieder komplette Eskalation. Aber jetzt bin ich happy, dass wir euch auf jeden Fall am Mittwoch trotz allem noch diese Episode rausballern können, bevor es dann am Samstag für die Patronen gibt es dann quasi die Gruppenabschlussfolge. Und dann nächste Woche am Dienstag gibt es unsere Preview für die K.O.-Phase. Weil da wissen wir dann letztendlich, wie die Duelle aussehen. Und ich glaube, warte mal, ich schaue mal ganz kurz nach. Wann ist denn das erste? Das Viertelfinale ist am 6. Und der 6. ist im Dienstag. Ja, dann passt es. Dann, ja, gut. Das ist ja doof.
Sag.
Am 6. ist der Dienstag, ist eigentlich unser Pod-Aufnahmetermin. Und an dem Tag sind alle Viertelfinals.
Ah, okay.
Aber wirklich alle, es geht in der Früh los um 11 Uhr, 14.30 Uhr, 18 Uhr und 21.30 Uhr ist das letzte Viertelfinale. Da müssen wir nächste Woche eigentlich auch wieder Mittwoch aufnehmen, oder?
Genau, dann nehmen wir wieder Mittwoch auf, dann kommt der Pod vielleicht wieder ein bisschen später an dem Tag, Leute, aber dafür habt ihr einen tagesaktuellen Pod, das machen wir dann einfach so.
Ja, genau. Und wir können ja vielleicht irgendwie für uns privat unsere Tipps, wisst ihr was? Wir hauen unsere Tipps raus im Patreon-Pod. Genau. So sieht es nämlich mal aus, Freunde. Wir brauchen wieder neue Patronen. Deswegen kommt da gerne mit vorbei. Das fünfte Viertel auf Patreon könnt ihr auch einfach bei Google eingeben. Ansonsten ihr findet auch den Link unten in den Shownotes. Und ich bin irgendwie fertig jetzt. Du auch? Für heute reicht's, glaube ich, oder?
Genau, letzte Sache. Lass uns Samstag auch auf jeden Fall tagesaktuell aufnehmen, weil ich glaube, Freitagabend sind noch Spiele. Und dann lass uns am Samstag früh einfach aufnehmen, wenn das bei dir passt. Dann haben wir da nämlich auch einen tagesaktuellen Pod und dann die Woche drauf am Mittwoch machen wir auch tagesaktuell. Ja, ey, so ist es halt bei Olympia. Wir verschieben ja auch teilweise wegen den NBA Playoffs manchmal irgendwie den Release-Termin ein bisschen und jetzt macht das einfach Sinn. Und ich würde auch sagen, ich habe das gar nicht erwartet. Ich wusste gar nicht, was mich heute in dem Pod hier erwartet, weil ich bin einfach blind reingegangen, hatte diese Starting Five dabei. Ich wusste jetzt nicht, dass wir komplett Olympia einmal covern. Aber hat auf jeden Fall Bock gemacht. Wir kommen jetzt dann zum Bogenschießen und zum Volleyball. Ich hoffe, da bist du auch gut vorbereitet. Dann machen
Wasserball
wir jetzt noch
auch und Schwimmen machen wir auch noch eine Deep Dive-Analyse.
Skateboarding habe ich gesehen. Ich habe Synchron-Schwimmen, glaube ich, schon gesehen und Springen. Ja, Olympia immer geil. Leichtathletik kommt erst noch. Das wird
Leichtathletik
das Beste.
Bin ich schon heiß drauf. Aber das kommt immer irgendwie so mit Verzögerungen. Das dauert immer irgendwie am längsten, bis das vor allem geht Björns Kamera gleich schon wieder aus, so quasi, jetzt reicht's.
Ich glaube, die Leichtathleten haben noch ein bisschen Zeit, bevor sie sich auf ihre Kartonbetten legen können. Ja. Und wir machen jetzt das Ding hier, glaube ich, auch zu, oder Max?
Genau. Freunde, vielen Dank fürs Reinhören. Etwas längerer Pod heute, weil wir dann doch letztendlich über alle Gruppen geredet haben. Aber ja, das ist, glaube ich, jetzt auch kein Problem. Vielleicht die nächsten Pods werden dann auch ein bisschen kürzer und knackiger, weil dann ja die Gruppenphasen auch letztendlich durch sind. Du kannst auch noch direkt über die Spiele sprechen. Und der nächste Woche wird natürlich mega fett. Alle Viertelfinalpartien dann in der Analyse. Wer unsere Prediction wissen möchte, der muss allerdings am Wochenende bei Patreon vorbeischauen. Da ist dann auch unser Spielbericht zu Deutschland gegen Frankreich. Das war's von uns. Vielen Dank fürs Reinhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.